Radio Okito, Radio Okito, 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 von Mensch zu Mensch.
Einen wunderschönen guten Abend, 19.59 Uhr, nein, genau jetzt, 20 Uhr, heute am 9. April 2020. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, ich freue mich, wieder in ein Thema hereinzugehen, gerade in der heutigen Zeit. Die Krise ist ja groß im Kommen. Wir haben Jahre zuvor schon über die bestehende, kommende Krise gesprochen. Wie können wir uns sichern? Was ist ein gutes, eine gute Möglichkeit, Geld anzulegen oder Gold anzulegen, Immobilien zu kaufen? Jetzt stehen wir in einer Zeit, wo jetzt fast alles stillsteht. Wir machen uns Gedanken und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen wärmer um unser Herz herum und ja, wie auch immer. Ich möchte heute hier zum Thema Franz Josef König, er hat heute einen Gast da, das ist der Herr Hubert Blum bei uns und er haben ein Thema mitgebracht, Technologiemetalle seltener Erden. Wir haben den Außenchat für euch geöffnet auf der okitalk.com-Seite. Steigt ein. Rechts oben ist ein Button, falls ihr kein Konto habt. Ihr habt eine eigene Pinnwand, könnt Kommentare machen, Artikel schreiben, was auch immer. Einfach in den Chat einsteigen oder Wunschname, E-Mail-Adresse, mehr Daten erheben wir nicht und ihr könnt direkt live in den Chat mit dann einsteigen. Einmal das. Und das zweite ist unter der Rubrik Okitalk-Download-Bereich. Da kommt ihr direkt zu unserem Redesprachserver, wo wir jetzt auch gerade sind, wo ihr gleich auch die Sendung hört, wie sie gleich losstartet. Und wenn man technisch nicht begabt ist, geht auf den YouTube-Kanal von Okitalk, ein bisschen runterscrollen und da gibt es das Installationsvideo und To-Do-Video. Ja, ich freue mich, wie gesagt, ein tolles Thema. Ich steige mal ein, kurz, was hier geschrieben wird. Heute, wie gesagt, das Thema Technologiemetalle und seltene Erden. Rohstoffe als Chance in der Krise. Welche Möglichkeiten hat der Anleger? Wo kann er kaufen? Welche Produkte kann er kaufen? Können solche Produkte physisch ausgeliefert werden oder müssen sie gelagert werden und so weiter? Welche Rolle spielt die EMH, Europäische Metallhandel-Aktiengesellschaft, in diesem Bereich? Wie ich gerade schon sagte, wir begrüßen jetzt gleich den Herrn Hubert Blum. Er ist Verwaltungsratspräsident der EMH und hält heute das Gespräch mit Franz Josef König. Und ich überreiche jetzt das Mikrofon zum Franz Josef und freue mich hier auf diese Sendung heute Abend. Franz Josef, dein Mikrofon.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mich gleich zu Beginn wieder herzlich bedanken beim Klaus. Ich bin ja nicht das erste Mal hier in der Sendung. Er hat mir inzwischen, ich glaube, heute haben wir die dritte gemeinsame Sendung. Es freut mich immer wieder sehr, hier zu sein. Es gibt ein ganz, ganz tolles Publikum und ich habe auch immer ganz tolle Feedbacks und auch tolle Fragen während der Sendung bekommen. Ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen zu Beginn der Sendung. Manche Zuhörer werden mich vielleicht schon kennen von den Sendungen davor, wo es immer um die Themen ging. Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium. Heute haben wir, wie gesagt, ein ganz neues Thema, Technologiemetalle und seltene Erden. Ich habe es in der letzten Sendung auch schon kurz angesprochen. Bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich einmal kurz erwähnen, wie bin ich dazu gekommen? Was war mein Weg? Warum fesseln mich diese Themen physische Metalle und auch Technologiemetalle, seltene Erden so sehr? Ich bin seit 35 Jahren oder inzwischen seit über 35 Jahren selbstständig, war viele, viele Jahre im Handel und in der Dienstleistung tätig. 2003 hat sich's dann ergeben durch Zufall oder eben aus der Situation heraus, hat sich ergeben, dass ich in die Finanzbranche gewechselt bin. Ich habe quasi die komplette Ausbildung gemacht also Finanzdienstleister, Bankgeschäft, Investmentgeschäft. Es war ein sehr, sehr interessantes Geschäft, sehr interessante Zeit. Allerdings bin ich nach einigen Jahren draufgekommen, dass diese ganzen Produkte, die man so angeboten bekommt in der Finanzbranche oder die man den Kunden angeboten hat, dass die nicht wirklich lukrativ waren. Das stimmt nicht, es waren schon lukrativ, aber halt nur einseitig lukrativ, immer nur für denjenigen, der das Produkt aufgelegt hat, aber eigentlich eher nie für den Kunden. Der Kunde war immer der, der sehr, sehr stark draufgelegt hat und die Versprechungen wurden ganz einfach von den Produktgebern langfristig nicht eingehalten. Das hat mich dann dazu bewogen, dass ich 2008 einen Rückzug gemacht habe aus der klassischen Vermögensberatung und Finanzdienstleistung. Ich habe mich dann 2 Jahre weitergebildet und bin in dieser Zeit immer mehr zu dem Entschluss gekommen, es funktioniert nicht wirklich, oder egal welches Finanzprodukt, das der Kunde wählt oder das man für den Kunden wählt, es funktioniert nicht so wirklich. Ja? Und das Einzige, das immer funktioniert hat, das waren eben physische Werte. Egal, ob es jetzt Immobilien waren, ob es Technologiemetalle waren, ob es Edelmetalle waren. Also diese, alles was physisch ist, alles was ich physisch kaufe, das hat funktioniert, das hat dauerhaft funktioniert. Ja. Und jetzt ist es eben so, seit 2010 bin ich ausschließlich in dem Bereich Technologiemetalle, seltene Erden und eben auch Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium. Mit Immobilien habe ich mich teilweise beschäftigt, aber das war nicht so meins. Die Sparte Metalle hat mir besser gefallen. Und so bin ich da eben hängen geblieben. Ich war auch in der letzten Sendung, haben wir sehr, sehr viel über Gold und Silber gesprochen. Die Sendung war vor etwa 8 Wochen, also noch vor der momentanen Krise. Und ich muss sagen, es hat sich in der Zeit, also wir haben ja jetzt, der Klaus hat schon erwähnt, eine aktuelle Krise. Alles wird runtergefahren, die ganze Wirtschaft wird runtergefahren, der ganze Finanzmarkt wird runtergefahren. Man weiß nicht mehr so recht, wo soll man hin. Und in Krisen ist es immer so und war es schon immer so, dass die Menschen sehr stark absichern wollen. Und jeder weiß, Gold und Silber hat immer noch den Wert gehalten. Ja, also Gold und Silber bringt keine Zinsen, es ist kein zinsbelastetes System. Das hat immer den Wert gehalten. Und wir haben unwahrscheinlich viele Käufe gehabt in den letzten Monaten. Der März war, glaube ich, der stärkste Monat, den ich überhaupt jemals in der Geschichte, in meiner Geschichte in diesem Bereich erlebt habe. Es war unglaublich, die Leute haben gekauft, gekauft, gekauft. Es war kein Gold mehr zu bekommen in ganz Österreich, in ganz Süddeutschland. Sämtliche Händler waren physisch ausverkauft, es war nichts mehr zu haben. Ja, und da merkt man schon, wohin die Reise geht. Jetzt ist es ja natürlich nicht so, dass man alles jetzt in Gold und Silber tauschen soll. Und da gibt's mehr. Ja, also mehr, da gehe ich jetzt gleich in die Richtung Rohstoffe, Technologiemetalle, seltene Erden. Ja, zu dem Thema, da gibt's jetzt sehr viel, sehr, sehr viel Fragen, die auch immer wieder auftreten. Es gibt oft Kunden, die sagen, naja, was mache ich, was gibt's für Technologiemetalle, seltene Erden? Und da möchte ich jetzt den Herrn Blum, den Hubert begrüßen. Der Hubert Blum, wir kennen uns eigentlich schon seit 2015, also 5 Jahre, und in diesen 5 Jahren arbeiten wir auch sehr, sehr gut zusammen. Der Hubert Blum ist Verwaltungsratspräsident der Europäischen Metallhandels AG, ein Unternehmen, das schon sehr lange am Markt ist und sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und ich glaube, der Hubert Blum ist der Mensch, der sich da perfekt auskennt in diesem Bereich. Und ich möchte jetzt gleich an den Hubert weitergeben. Hubert, stell du dich auch mal vor, erzähl ein bisschen deine Geschichte und ja, du kannst dann auch gleich einsteigen zu dem Thema Technologiemetalle, seltene Erden und natürlich auch Edelmetalle. Wie ist dein Ansatz? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, auch von meiner Seite her möchte ich mich recht herzlich bedanken an Klaus Glatze, Franz-Josef König für die Einladung. Freue mich, heute hier mit auf Sendung zu sein und möchte die Dinge wirklich nur ganz kurz fassen. Bin seit 32 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche. 2008, nach der Finanzkrise, haben wir uns umorientiert, wie viele, weil man gesehen hat, die Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollen. Es können viele Dinge passieren. Und seit 2008, 2009 im Prinzip das Thema der physischen Metalle ständig präsent und weiterentwickelt. 2011 die Europäische Metallhandels AG gegründet mit 2 weiteren Partnern, 2 Treuhänder. Aus dem Fürstentum Liechtenstein und wir haben im Endeffekt die Asset-Klasse der Technologiemetalle und seltene Erdmetalle dem Normalsparer, also nicht nur dem Vermögenden, sondern dem Normalsparer über verschiedene Konzepte zugänglich gemacht.
Okay, Jetzt sagst du, Hubert, du hast oder die EMH hat den Zugang zu Edelmetallen und Technologiemetallen und seltenen Erden für den Normalsparer zugänglich gemacht. Welche Assets oder welche Metalle, von welchen Metallen sprechen wir da, wenn man Technologiemetalle, seltene Erden erwähnt? Die meisten Menschen, glaube ich, haben keine Ahnung, die hören das erste Mal oder wissen vielleicht, dass es das gibt. Aber was ist hier in diesem Bereich? Welche Metalle sind interessant? Da gibt es ja so spannende Namen wie Gallium, Yttrium, Hafnium, Tantal, Indium und so weiter. Was sind die Produkte, wo man sagt, ah, da könnte man kaufen? Wie kann man sowas kaufen und wie geht man damit um?
Das war natürlich viele Fragen auf einmal. Also zunächst mal die Begrifflichkeiten, die sind tatsächlich weitestgehend unbekannt. Allerdings ist die Welt der Metalle besteht eben nicht nur aus Edelmetalle. Sie umfasst eine viel, viel größere Bandbreite. Diese Bandbreite wurde aber erst, ich sag mal, die letzten 20 Jahre so richtig aktuell durch den technologischen Fortschritt. Und was mich gestört hat an der ganzen Geschichte war, dass diese Asset-Klasse der strategischen Metalle nur für vermögende Investoren zugänglich war, also für Family Offices, für institutionelle Anleger. Hat mich gestört. Wir wollten das dem Normalsparer zugänglich machen und haben dafür sogenannte Warenkörbe, wir nennen das Baskets, die haben wir gebaut, haben dort Themenbereiche aufgebaut mit verschiedenen Metallen, zum Beispiel Metalle, die für die Energiewende unabdingbar sind, Metalle, die für die heutige Technologien wie Flachbildfernseh, LED-Technik, Glasfasertechnologie für schnelles Internet etc. Diese Dinge haben wir in verschiedene Warenkörbe, in Baskets gepackt und somit die Möglichkeit den Kunden zukommen lassen, dass eben nicht in Einzelmetalle investiert werden muss, sondern eben breit gestreut, diversifiziert und somit eben auch Risiko minimiert, aber auch dementsprechend optimiert, was die Preissteigerung betrifft.
Okay, das ist ja ganz interessant. Also ich bin ja, ich meine, ich kenne jetzt diese Produkte, ich kenne auch die Möglichkeiten, die die EMH hat, weil wir ja schon länger zusammenarbeiten. Es ist immer wieder spannend, das zu hören und vor allem, wie sich das entwickelt. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, 2011 bin ich das erste Mal mit diesen in diese Richtung oder mit Technologiemetallen seltenen Erden in Berührung gekommen und damals war ein Riesenanstieg. Das kann man auch heute noch nachvollziehen, wie die Werte, also wenn man sich Preise anschaut, rückwirkend, wie sich das entwickelt hat. Hubert, was ist deine Meinung? Was war damals der Grund? Und was ist heute, oder ja, was war damals der Grund dafür, dass sich 2011 diese Werte so entwickelt haben? Oder warum diese Produkte so teuer geworden sind?
Also in der Tat, Franz Josef, war 2011 ein ganz besonderes Jahr. Dort haben wir eigentlich begonnen mit den Technologiemetallen, vorher eben im Bereich Edelmetalle tätig. Und 2011 gab es eine regelrechte Preisexplosion. Das hing damit zusammen, dass Weltmarktführer, Hauptlieferant China dieser Metalle ist, überwiegend die innere Mongolei. Da gibt es also die meisten Minen, die diese seltenen Metalle eben abbaut. Und da war ein Vorfall mit einem japanischen Transportboot. Und das hat ein chinesisches Boot tatsächlich gerammt, sicherlich nicht absichtlich, aber Japan hat die Schuld den Chinesen zugeschoben, die Chinesen Japan. Das Ganze ist so weit eskaliert, dass China angedroht hat, die Ausfuhr, also den Export der seltenen Erden und Technologiemetalle um 30% zu reduzieren. Das hat eine Panik ausgelöst und Preissteigerungen verursacht. Da wird der Bitcoin fast schon blass, um das mal zu sagen. Das Ganze hat sich natürlich wieder beruhigt, das Ganze hat sich wieder normalisiert auf normale Preisniveaus und wir sehen das immer mittel- bis langfristig. Wenn man die letzten 15 bis 20 Jahre die Preisentwicklung sieht, dann sind das einfach tolle Werte. Es gibt Warenkörbe, die sind im Schnitt um 9,7% pro Jahr im Wert gestiegen. Und ich glaube, dass die nächsten 10, 15 Jahren deutlich noch erfolgreicher werden, weil alleine das Thema Elektromobilität, der Bedarf, der darin entsteht, der ist gewaltig. Ob uns das gefällt oder nicht, ich höre vielleicht auch lieber einen V8-Motor brabbeln, aber wir werden über kurz oder lang werden wir elektrisch unterwegs sein, vielleicht noch mit einer Wasserstofftechnologie, aber auch dort bedarf es strategische Metalle. Und auch die Energiewende 2011 hat uns gezeigt, was in Japan durch ein Naturereignis, also durch ein Erdbeben mit einer anschließenden Mörderwelle, sogenannter Tsunami, was da passieren kann, wie schnell dann sowas, so ein Atomkraftwerk, radioaktive Strahlung entweichen kann, hat uns gezeigt und auch gelehrt, dass man da vorangehen muss. Und es hat sich irrsinnig viel getan im Bereich dieser Technologie, Photovoltaik, Solar, Windkraft. Da gibt es irrsinnige Entwicklungen. Und es wird natürlich die nächsten 10, 15, von mir aus auch 20 Jahre, wird das weitergehen, so dass die Chancen für die Investoren, die sehe ich wirklich sehr, 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 sehr hoch und sehr extrem an.
Okay. Hubert, jetzt hast du angesprochen, China als Weltmarktführer im Bereich Technologiemetalle, seltene Erden. Auf das Thema möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Es ist ja so, dass in den Jahren von 1980 bis Ende oder sagen wir bis zur Jahrtausendwende waren ja hauptsächlich die Amerikaner, die diese Metalle abgebaut haben. Erst um die Jahrtausendwende sind die Chinesen ganz groß eingestiegen in dieses Geschäft. Es ist ja so, laut meinem Wissen, dass diese seltenen Erden tatsächlich ja nicht sehr selten sind. Sie kommen sehr häufig vor. Aber es ist natürlich der Abbau von diesen Metallen, man sagt zwar seltene Erden, aber es sind ja eigentlich Metalle oder Oxide, die abgebaut werden. Und dieser Abbau ist ja eigentlich sehr, sehr problematisch. Ja? Und was ich weiß, ist dann eben zur Jahrtausendwende China sehr groß eingestiegen, hat sehr, sehr große Abbaustellen gemacht und ist mit Preisen auf den Markt gegangen, wo die Amerikaner gesagt haben, da brauchen wir nicht mehr produzieren, wir kaufen das von den Chinesen. Und somit hat sich eigentlich die ganze Welt abhängig gemacht von dem chinesischen Markt. Ich weiß nicht genau, wie es heute ist, aber vor einigen Jahren, also zu Beginn, wo ich eingestiegen bin in diese Thematik 2011, 2012, da war es damals so, dass ich glaube 95% des Volumens, des Weltvolumens, was gebraucht wurde, aus China kam. Wie weißt du, hat sich da was geändert in der Zwischenzeit? Gibt es da neue Märkte oder neue Abbaustellen?
Absolut, Franz Josef. Das hat sich ein bisschen verändert. Es ging runter auf lediglich 87%, also immer noch eine absolute Monopolmacht. Jedoch muss man dazu sagen, wir arbeiten jetzt mit den Chinesen seit vielen, vielen Jahren zusammen. Unabhängig, dass Coronavirus dort entstand, ja, können wir so weit wirklich sagen, dass die Chinesen zuverlässige Geschäftspartner darstellen. Man kann sehr gute Geschäfte mit ihnen machen und dieser Raubbau, den man von früher kennt, auch teilweise aus der Presse liest, den gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, die letzten Jahre hat auch die chinesische Regierung verstärkt Umweltauflagen, verstärkte Arbeitsschutzmaßnahmen etc. Also ich sag mal so, China ist auf dem Weg, sogar in dem Bereich ein bisschen grün zu werden. Ich war zum ersten Mal 2001 damals in Shanghai und ich war schockiert. Da war also ein Dunst, ein Smog in der Stadt, das ist unglaublich. Ich war dann 2018 jetzt zum letzten Mal dort, das sind diese ganz andere Stadt, das sind Welten. Und von daher haben sich die Chinesen sicherlich da die Weltmarktführerschaft, ich sag mal, erarbeitet durch Raubbau an der Bevölkerung und auch an der Umwelt, was sich aber die letzten Jahre extrem gewandelt hat, muss man einfach so sagen. Und ein paar Ein paar andere Länder sind nachgezogen, Australien, Kanada, Russland etc. Auch dort wird mittlerweile angebaut, weil die Preissituation mittlerweile einfach attraktiv ist. Mittlerweile gibt es Tiefseeabbau Vorkommen, wo also in 4-5 Kilometer in der Tiefsee Metalle abgebaut werden. Und der neueste Trend ist der Weltraumbergbau. Also es schwirren Tausende von Asteroiden um die Erde, die ganz, ganz viele Metalle enthalten, unter anderem auch Edelmetalle. Und die will man natürlich für sich gewinnen. Die Frage, die noch nicht geklärt ist zwischen den Ländern und Kontinenten, ist, wem gehört eigentlich der Weltraum?
Ja, Hubert, jetzt hast du das Thema Umweltschutz angesprochen. Das heißt, das ist ja auch so, wenn jetzt früher haben die Chinesen sehr, sehr billig produziert, ja, und keine Rücksicht genommen auf Mensch und Umwelt. Und heute ist es natürlich ein bisschen anders. Also die müssen auch nachziehen, weil die wollen ja auch ihr Land und die Leute ein bisschen erhalten. Das bedeutet für mich auch, dass die Preise dauerhaft steigen werden, auch für die Zukunft dauerhaft steigen werden. Ja. Du hast angesprochen, dass jetzt natürlich viele Länder oder manche Länder nachziehen und auch selber produzieren, in denen Umweltschutz großgeschrieben wird und wo auch die Arbeitskraft vielleicht teurer ist als in China. Das heißt, man versucht hier schon gegenzusteuern, aber es gibt immer noch 87% der Produkte kommen aus China. Und da ist natürlich, wenn ich mir heute anschaue, Krisen, Wirtschaftskrisen, Handelskriege und so weiter, wie sie eben sind, teilweise auch zwischen China und den USA, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Einfluss hat auf die Preisentwicklung, vor allem auf die Preisentwicklung, wenn man heute sieht, was passiert gerade auf der Welt. Ja, wir haben einen kompletten Shutdown, also die Wirtschaft ist runtergefahren, überall, wo man hinschaut. Wenn ich mir anschaue, wie viele Milliarden oder Billionen weltweit neues Geld geschaffen wird, ja, ohne einen Gegenwert, ohne ein Bruttosozialprodukt im Hintergrund, ja, es wird einfach nur Geld gedruckt, Geld geschaffen. Und wenn ich mir das anschaue, ist die logische Konsequenz, wenn ich den Geldmarkt unendlich aufblase, was wird passieren? Wenn ich von etwas so viel habe, und ich kann das schaffen ohne Gegenwert, ja, so wie es bei den ganzen Währungssystemen ist, dann passiert ja eins, ich habe eine Inflation, weil je mehr ich machen kann, mache von dem Geld, umso weniger wird das Geld wert. Das heißt, langfristig oder mittelfristig oder sogar kurzfristig, du hast es ja schon angesprochen, Hubert, wird es vielleicht eine Währungsreform geben. Und da ist natürlich vernünftig für jeden Menschen, der irgendwo Geld veranlagt hat, also jetzt noch in Geldwerten, dass der einen gewissen Teil davon absichert, sei es jetzt in Edelmetallen oder Technologiemetalle, seltene Erden. Und ich bin einfach der Meinung, dass Technologiemetalle und seltene Erden, das ist die Zukunft, weil es wird die Technologie nicht weniger werden. Ja, aber das Geld wird immer mehr werden und es wird irgendwie abgewertet oder entwertet werden.
Absolut, Franz Josef. Das waren natürlich viele Dinge auf einen Schlag. Also zunächst mal, was da im Moment politisch passiert mit dem Shutdown und mit den ganzen Dingen, mit dem Coronavirus, das ist schon irre. Man sieht, China ist nach wie vor die Werkbank der Welt. Was passiert, wenn da die Lieferketten reißen? Das sehen wir jetzt. Bänder stehen still, Dinge werden nicht mehr produziert. Die Leute oder die Unternehmen müssen sich wieder mal Gedanken darüber machen, über eigene Lagerhaltung, auch wenn es etwas teurer ist, damit einfach die Bänder weiterlaufen können in verschiedenen Bereichen. Also die ganze Welt ist mehr oder weniger abhängig von China. Gott sei Dank haben die das da drüben, will man den Zahlen glauben, mittlerweile gut im Griff. Die Bänder stehen dort nicht mehr still, dort läuft schon alles. Wir hatten nur einmal ein paar Tage Verzögerung von Lieferung der Ware. Ansonsten sind wir immer beliefert worden von Januar weg bis heute. Also man hat dort wenig gemerkt. Und was heute hier in Europa, fast schon auf der ganzen Welt passiert, das ist schon verrückt. Ja. Allerdings hat sich das angekündigt, meiner Meinung nach. Wir hatten jetzt 12 Jahre lang eine, ich sag mal, eine Hose, es sind steigende Aktienmärkte. Wobei die Länge einer Hose nicht spielentscheidend dafür ist, ob es dann irgendwann einen Crash gibt oder nicht. Aber es gab da wirklich Indikatoren, viele Indikatoren, die darauf hingedeutet haben. Da gibt's, wir haben uns das 2018 schon mal angeschaut, da gibt es diesen Baltic Dry Index. Das ist ein Index, der die Hauptfrachtgüter, die weltweit verschifft werden, der den Preis dort indexiert. Der ist bereits 2018 rapide gesunken. Das heißt, wir hatten 2018 schon Probleme, ja. Die hat nur niemand gesehen. Dann die Tage-2-Salden, die aufgepumpt wurden. Tage-2-Salden, vielleicht kurz zur Erklärung, sind die Verbindlichkeiten von einer nationalen Bank, also zum Beispiel von der Bundesbank, an die EZB, wobei die Bundesbank keine Verbindlichkeit hat, sondern die hat Guthaben bei der EZB, aber viele andere Länder wie Italien, Spanien, Portugal etc., die haben einfach Salden dort und die sind massiv erhöht worden. Die Geldschwemme ist so dermaßen ausgeweitet worden, dass ich da wirklich mittlerweile auch etwas schwarz sehe. In der Vergangenheit war das nicht so. Die Crash-Propheten, die man so hört, die reden schon seit 2013, dass der Crash kommt. Es hat jetzt 7 Jahre gedauert. Irgendwann haben die recht. Nach dem, was aber die letzten 8, 12 Wochen passiert ist, bin ich der Meinung, ist es wirklich sehr, sehr dramatisch. Das ist die größte Zerreißprobe der EU. Und wie es ausgeht, weiß ich auch nicht, aber ich sehe das nicht allzu positiv.
Ja, das heißt, das Szenario wird wohl in die Richtung gehen, dass es eine Geldentwertung gibt. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Menschen versuchen, einen Teil ihres Geldes abzusichern, soweit überhaupt noch Geld vorhanden ist. Ja, es ist ja im Moment wir haben eine Zeit, wo die Massenarbeitslosigkeit eigentlich ausbricht. Ja, egal ob jetzt in Österreich, in Deutschland, ich glaube in der Schweiz ist es kaum besser. In Italien ist es überall eine Katastrophe. Die Leute sind zu Hause und jeder versucht natürlich zu retten, was zu retten ist. Und da ist natürlich immer die Frage, wie viel Kapital habe ich übrig und wie viel Kapital kann ich freimachen, um eben kurzfristig oder wie viel Kapital sollte ich absichern? Und wie sichere ich das ab? Ja, jetzt komme ich zu einer wichtigen Frage. Vielleicht kannst du das ganz kurz, ganz gut beantworten, Hubert. Wenn ein Kunde jetzt sagt, okay, das hört sich alles interessant an, aber wie komme ich zu was? Wo kann ich jetzt Technologiemetalle kaufen? Und vor allem, was kaufe ich? Ja, bekomme ich das ausgeliefert oder wie funktioniert das? Kannst du mal so ein bisschen den Ablauf erklären, wie das bei der Europäischen Metallhandels AG gehandhabt wird, wie dieser ganze Ablauf ist?
Sehr gerne. Wie schon erwähnt, wir haben drei Themenbaskets. Der eine Basket ist Premium Basket, der ist sehr breit gefächert, breit gestreut. Es sind 10 Metalle drin, die für die aktuellen Technologien einfach unabdingbar sind. Würde es diese Metalle nicht mehr geben, das vielleicht noch als Hinweis, würde uns das in das Mittelalter zurückkatapultieren. Also es geht kein modernes Leben mehr ohne diese Metalle, die letzten Endes in Flachbildschirme, in für die Touchscreen-Technologie, in Handys, für das schnelle Internet. Da hing Deutschland sowieso hinterher. In Österreich weiß ich es nicht so genau, aber die Digitalisierung wurde das wurde einfach verschlafen, viele viele Fehler gemacht. Jetzt steht uns 5G bevor. Das wird ein Quantensprung werden. 5G wird klasse, sofern es dann irgendwann mal flächendeckend ausgebaut ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wichtig für später, für autonomes Fahren, für teilautonomes Fahren, welches sich in 5 Stufen unterteilen lässt. Im Moment sind wir erst bei Stufe 2. Aber das sind Dinge, die werden kommen und ohne diese Rohstoffe wird es nicht gehen. Der zweite Basket, wie schon erwähnt, wir haben den Eco-Basket benannt, der ist einfach zuständig für die Energiewende. Ohne diese Metalle wird es keine Energiewende geben können, weil die Metalle die Technologien verfeinern, verbessern, Wirkungsgrade erhöhen, Kosten sparen etc. Zum Beispiel bei den Windkrafträdern gab es enorme Fortschritte. Ich persönlich, mir gefällt es auch nicht allzu sehr, wenn die Dinger da irgendwo in der Landschaft stehen, aber wenn die auf dem offenen Meer stehen, also offshore, da, und da geht ständig Wind, dann halte ich das für eine prinzipiell gute Sache. Man muss nur die Leitungen legen, dass der Strom dann auch irgendwo ankommt. Das sind aber alles Dinge, die werden kommen die nächsten Jahre. Und dann haben wir noch ein dritter Basket, das ist unser Future Basket. Da sind vier reine seltene Erdmetalle drin, die einfach für Zukunftstechnologie zuständig sind. Zum Beispiel Raumfahrt. So verrückt sich's anhört, aber ich glaube, dass die Menschheit irgendwann mal im Weltall Urlaub machen wird. Vielleicht wird auch irgendwann mal der Mars bevölkert oder dergleichen. Also es sind da einfach Metalle drin, die Eigenschaften extrem verstärken. Das geht los über den Schmelzpunkt, über den Härtegrad, über die Korrosionsbeständigkeit etc. etc. Und je nach Risikoneigung, je nach Erwartung, je nach Alter der Investoren sprechen wir mit den Leuten und versuchen dort eben dementsprechend den richtigen Warenkorb, den richtigen Basket für die Kunden herauszufinden. Natürlich haben wir auch, gibt's auch die Möglichkeit, einzelne Metalle zu kaufen. Davon raten wir aber ab. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte, auch bei deinem Thema, Franz Josef, ist natürlich die physische Ware. Nichts mit Papier, nichts mit Versprechungen. Die Ware muss physisch eingelagert werden. Wir lagern in Frankfurt in einem großen Zollfreilager. Hat den Vorteil, dass der Kunde mehrwertsteuerfrei einkauft. Das heißt, er bekommt 19% mehr Ware und hat den Vorteil, wie bei den Edelmetallen auch, dass nach einem Jahr steuerfrei mit Gewinn verkauft werden kann, also sprich veräußert werden kann, ohne eben die Abgeltungssteuer zu bezahlen. Mittlerweile wird alles besteuert, außer die Immobilie, wenn man die 10 Jahre hält, alles andere wird besteuert. Und da ist es schon wichtig, auch bei der Investition den steuerlichen Gedanken mit auf dem Bildschirm zu haben.
Ja, da waren jetzt ein paar ganz, ganz wichtige Punkte drin. Ich gehe gleich einmal oder hake gleich einmal bei dem letzten ein, bei der Steuerfreiheit und bei dem Zollfreilager. Du hast jetzt gesagt, dass die Metalle werden gelagert in Frankfurt in einem Zollfreilager. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil soweit ich das weiß, werden ja die Metalle, die kann man sich ja nicht ausliefern lassen, weil wenn man das ausliefert, dann hat man ja keinen Abnehmer mehr. Das heißt, diese Metalle oder diese Oxide, die müssen zertifiziert sein, ich glaube nach einer bestimmten DIN-Norm, dass die Industrie diese Metalle auch wieder kauft. Ist das richtig?
Absolut richtig, Franz Josef. Entscheidend ist die ISO-Zertifizierung. Die haben wir natürlich, weil nur dann ist das Ganze für Abnehmer, für Großunternehmen interessant. Und der Exit, absolut, der kann nur stattfinden über Industrie und Wirtschaft. Das haben wir. Wir haben also ganz, ganz viele DAX-Unternehmen auf der Kundenliste, die regelmäßig einkaufen, die auch in den letzten 8 Wochen nachgekauft haben. Also auch dort ist ein Umdenkprozess da mit Überlagerhaltung. Die eine horten Klopapier, die anderen Wein und die Unternehmen eben die Rohstoffe, was durchaus Sinn macht. Ich sage, wir haben ja in Deutschland Maskenklau statt Maskenball. Es ist total irre, was da passiert ist. Aber in der Tat ist es wichtig, dass der Exit über die Industriekunden vollzogen werden kann. Und natürlich kann die Ware ausgeliefert werden, keine Frage. Die gehört ja dem Kunde. Kunde ist also Eigentümer, Besitzer der Ware. Nur es ergibt natürlich wenig Sinn, weil je nach Investitionshöhe da auch eine gewisse Lagerfläche natürlich vorhanden sein muss. Und entscheidend ist, dass der Lagerplatz sicher ist, versichert ist. Wir haben dort in dem Zollfreilager, wie gesagt, das ist ein ehemaliger alter Kriegsbunker, der renoviert wurde. Die Außenwände sind 1,80 Meter Stahlbeton, also die Basis war genial für den Zweck. Die Eingangstür, die wiegt 5 Tonnen, also Sicherheitsstandard ist mindestens so hoch wie bei Banken mit neuester Sicherheitstechnik, Direktschaltung zur Polizei, Erschütterungsmelder, Feuchtigkeitsmelder, Gasmelder mit allen Dingen, die man sich da vorstellen kann. Also es liegt dort Absolut sicher. Und wir haben auch viermal pro Jahr, wo wir das Zolllager öffnen und Kunden, Vertriebspartner, Investoren sich das Ganze einfach anschauen können. Das heißt, der Investor sieht, wo liegt sein Geld. Ich halte das heutzutage für immens wichtig, dass die Leute auch genau wissen, wo liegt ihr Geld. Die meisten Kunden von anderweitigen Kapitalanlagen, die wissen nicht, wo ihr Geld ist. Und wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Geld ist, dann ist das der Anfang vom Ende meiner Meinung nach. Also muss wissen, wo liegt das Geld, er muss verstehen, was damit gemacht wurde. Und was mich immer fasziniert hat an der physischen Ware ist, sind zwei Dinge. Man muss die Ware besorgen, das funktioniert. Man legt die an einen sicheren Ort, auch das ist kein Problem, und lässt die dort liegen. Eigentlich stinklangweilig, aber die Prozesse der Produktion, der Konzeption, der Verarbeitung der Metalle, da sind wir und unsere Investoren raus. Weil dort besteht ein gewisses Risiko, das wollen wir nicht, das wollen auch unsere Investoren nicht. Und deshalb lagern die Metalle dort und warten im Prinzip auf die Preissteigerung, die in den letzten 15 Jahren hervorragend war und die, glaube ich, die nächsten 15 Jahre noch viel, viel besser sein wird.
Ja, der Meinung bin ich sicherlich auch, vor allem was jetzt im Moment passiert. Also die Technologie wird sicher nicht langsamer werden, sondern das wird eher immer schneller. Das heißt, das Thema Lagerung ist einmal absolut sicher und ich glaube auch für die meisten transparent und jetzt sehr, sehr gut erklärt worden vom Herrn Blum. Es ist so, Steuerfreiheit, es ist ja immer, wenn man, egal welche Veranlagung man macht oder Anlagestrategie, in den meisten, also außer jetzt bei physischen Produkten, in den meisten Produkten habe ich eben die Steuer. Und die Steuer ist je nach Land jetzt unterschiedlich, aber zumindest einmal 25 bis 30% meiner Gewinne nimmt mir in der Regel der Staat weg. Ja? Und hier ist es bei den Technologiemetallen, seltenen Erden genauso wie bei den Edelmetallen, eine Steuerfreiheit nach 12 Monaten, das ist absolut sensationell. Und natürlich, wenn der Kunde jetzt die Ware kauft und er lässt sie im Zollfreilager liegen, dann hat er auch die Mehrwertsteuerfreiheit. Beim Ausliefern müsste er ja die Mehrwertsteuer bezahlen. Und dann ist es auch schwierig, wenn er die Ware ausliefert, was er grundsätzlich kann. Und dann ist es aber auch schwierig, dass die Produkte dann zu verkaufen, weil der Abnehmer ist immer die Industrie. Und ich gebe einfach mal das Beispiel, ich hätte jetzt, keine Ahnung, 500 Kilo Neodym und ich weiß jetzt, in einem Windkraftrad werden etwa eine Tonne Neodym gebraucht, generell eine Tonne seltener Erden, Technologiemetalle, um so ein Windkraftwerk zu bauen, also ein Windrad zu bauen. Und jetzt sage ich, na gut, ich habe jetzt und ich würde das gerne liefern an irgendeine Firma, dann wird die Firma sagen, naja, ich kenne sie nicht, ich weiß ja nicht, was sie für Produkt haben und woher und wie und was. Das wird schwierig werden. Aber wenn das jetzt aus dem Zollfreilager kommt, das ISO-zertifiziert ist, dann weiß der Industrieabnehmer, dieses Produkt hat die Zertifizierung, das Produkt ist sauber, das ist in Ordnung, das kann die Industrie dort kaufen, ja, weil das ein Händler ist, der die Industrie beliefert, das geht über dieses Zollfreilager und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und auch eine gewisse Sicherheit für den Anleger. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, gibt es schon irgendwelche Fragen vom Publikum? Klaus, hast du schon irgendwelche Fragen reinbekommen, über die wir mal sprechen sollten?
Nicht direkt jetzt Fragen, aber ich hole mal unsere Hörer einfach mal rauf. Dann können sie sich ja auch erkenntlich zeigen, wenn sie gleich her was mitteilen möchte. Das ist einmal der Germane, der bei uns ist, der Janne gerade eingestiegen. Dann den Alonso haben wir bei uns. Und aber was mir aufgefallen ist, was der Herr Blum gesagt hat, wo ich nicht chor mit bin, ist die Aussage von 5G. Herr Blum, ich empfehle Sie dann einfach mal, das muss man jetzt nicht tief erläutern, wir haben große Aufklärungssendungen auf OKTalk einmal mal anschauen. 5G kann ich nur tolerieren in Form von lokal begrenzten Sachen. Wir brauchen keine 5G-Technologie, um Echtzeit-Autos zu fahren und solche Dinge. Das nur mal am Rande. Da reicht die 4G-Technologie vollkommen aus. Und davon mal her gesehen, der Gesundheitsaspekt, der wird einfach ausgeblendet. Es ist eine große Bewegung einmal dagegen und auch Befürworter. Alles in die Waage gesetzt, sollten wir aufs Kabel umsetzen, denn die Gesundheit haben wir nur eine. So, das nur am Rande von meiner Seite aus. Ich frage mal hier Alonso Germane ist bei uns. Gibt es von eurer Seite aus Anregungen zum heutigen Abend schon? Mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Im Moment nicht. So, ja, dann gebe ich das Mikrofon mal rüber wieder zu Hans Josef. Wir können auch gleich eine Musikpause gerne einläuten, denn die Zeit ist bald da. Franz Josef König. Wo ist er? Wo ist er? Mikrofon ist noch stumm, Franz Josef. Jetzt ist er da.
Entschuldigung, ich sage, wenn jetzt noch keine Fragen aufgetaucht sind, ist kein Problem. Es gibt eh noch genügend Themen, über die wir sprechen können. Zur Steuerfreiheit, wo wir eben jetzt gerade waren. Steuerfreiheit, man muss einfach immer eine Rechnung anstellen. Wie groß ist der Vorteil, wenn ich mehrwertsteuerfrei kaufe? Wie groß ist der Vorteil dauerhaft, wenn ich Einkommensteuer oder Kapitalertragsteuerfrei meine Werte bei mir behalten kann? Also wenn ich heute kaufe, und in der Regel ist es ja so, die Veranlagung ist ja nicht eine Veranlagung, wo ich sage, ich kaufe heute Technologiemetalle und ich halte die 6 Monate und verkaufe wieder, außer im Notfall, das ist natürlich möglich. Und da ist auch wieder wichtig, dass man den Zugang zur Industrie hat, falls mal ein Investor, der jetzt solche Produkte gekauft hat, falls der schnell Geld braucht, dann muss das ja veräußert werden. Und dazu braucht man immer wieder Abnehmer. Ja, also da braucht man dann auch dann den Zugang zur Industrie. Aber generell von der Laufzeit her, von der Anlagestrategie, Hubert, was würdest du sagen, was ist die optimale Laufzeit? Wie sollte man das planen oder wie sollte man kaufen? Sollte man eher mit Einmalkauf etwas machen oder eher ratierlich? Was ist dein Ansatz dazu?
Gerne. Ich möchte nur ganz kurz auf das Argument von Stop 5G eingehen. Das ist richtig. Der Gesundheitsaspekt ist sicherlich ein Thema. Dazu muss man aber erwähnen, dass letzten Endes jeder Verbraucher, jeder Mensch auf diesem Planet natürlich sein Nötiges dazu beiträgt. Fakt ist, der Bedarf wächst von diesen Metallen. Dass da Raubbau teilweise betrieben wurde und auch immer noch betrieben wird, dessen sind wir uns bewusst. Gar keine Frage. Das ist nicht schön. Das ist eher schlecht. Aber trotz allem wird es getan. Das können wir auch nicht ändern, weil die Technologie wird weiter nach vorne gehen. Was ich dazu erwähnen möchte, ist, dass wir nur von Minen, also von Explorationsunternehmen kaufen, die letzten Endes den Umweltstandard, den die chinesische Regierung auferlegt hat, letzten Endes nachweisen kann. Das ist auch bei den Kunden, sind teilweise große DAX-Unternehmen von uns, auch die legen darauf Wert, ja, dass da eben verschiedene Dinge eingehalten werden, Säurebäder in verschiedenen Stahl Gefäßen etc. stattfinden, einfach um die Umweltschädigung so gering wie möglich zu halten. Und es gibt mittlerweile Technologien und Möglichkeiten, die das tatsächlich tun. In der Vergangenheit war das teilweise nicht so, das muss man fairer halber dazu sagen. Und zum Thema 5G, das autonome Fahren hat 5 Stufen, kann man nachlesen. Und um die 5. Stufe zu erreichen, das heißt komplett ganz allein, dass das Auto wirklich alleine fährt, dass ich schlafen kann oder arbeiten kann oder lesen kann oder sonstige Dinge kann, ist es tatsächlich so, muss ich leider Gottes widersprechen, auch wenn ich es nicht gerne tue, dass das 5G-Netz unabdingbar ist. Im 4G-Netz ist teilautonomes Fahren möglich, vollautonomes Fahren ist nur mit dem 5G-Netz möglich und deswegen wird das auch mit vorangetrieben.
Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis, Herr Blum. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und nach der Sendung oder die nächsten Tage können wir gerne einen Austausch dazu machen. Sie werden auf jeden Fall sehr stark erschrocken sein. Nur das am Rande. Danke. Ja, machen wir Musik oder geht's weiter in der Thematik?
Ja, machen wir Musik. Der erste Musiktitel war, glaube ich, von Queen. Ich glaube, am besten moderierst du das an. Du hast das, glaube ich, bei dir am Schirm. Klaus, mach mal eine kurze Pause.
Aber sicher doch gerne. Ja, und da heißt es Don't Stop Me Now. Und das ist Queen. Lasst euch gut gehen. In 3 Minuten 36 sind wir wieder zurück. Ja, ist noch ein Vorlauf. Da geht's gleich sicher los. Jetzt ist er da. Good time, I feel alive, and the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now. Und da sind wir wieder zurück. Musikpause beendet. Ihr seid bei Franz Josef König und im Gespräch ist er mit Verwaltungspräsident der EMH, den Herrn Hubert Blum. Und ich freue mich, dass die Sendung so stattfindet. Ja, wie gesagt, es ist heute keine 5G-Sendung und ich habe OKiTalk ist sehr aufklärerisch unterwegs, nochmal ganz kurz am Rande. Wir haben da viele Recherchen gemacht mit Quellenangaben, mit Wissenschaftlern und so weiter. Und ich musste einfach meine Fahne erheben, weil 5G kann keine Zukunft sein. 5G ist eine totale Überwachung. Es geht sogar noch weiter mit 5G auf 6G und weiter. Wir brauchen zum Telefonieren noch nicht mal 1G. Das darf man mal wissen. Warum? Wir wissen, Elektrosmog überall. sehr, sehr viel. Warum müssen wir immer noch weiter unsere Wände noch weiter mit Elektrosmog setzen? Vor allem das Strom-Internet. Ich muss das hier mal ganz vehement mit reingeben, denn auch die 5G-Technologie ist die erste, die durch die Haut geht. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Mikrowellen, Kurzwellen. Was wir da tun, ist verantwortungslos. Es gibt so viele große Versuche. Technologie kann anders fortschrittlich gut ausschauen. Ich habe es ja vorhin betont, lokal für gewisse Firmen kann man das gerne machen, für Maschinen und so weiter. Autofahren wollen wir selber. Warum muss ich dann mich in ein Auto setzen? Nachher wird es woanderswo hingefahren, wo wir gar nicht mehr hinwollen. Was verliert die Menschheit an Lebensqualität? Nee, da sollten wir mal drüber nachdenken. So, jetzt bin ich aber leise, aber das hat mich angetriggert. So, lieber Franz Josef König, dein Mikrofon, gehen wir in die zweite Runde.
Ja, hallo Klaus, ich bin auch wieder zurück. Ich musste jetzt gerade schmunzeln über deine Ausführungen 5G und so weiter. Ich finde es ganz, ganz gut, wie du, mit welchem Herzblut du da dabei bist. Ich habe mich mit der Thematik leider Gottes nicht so auseinandergesetzt. Ich kann da gar nicht mitreden. Ich weiß nur, die Technologie schreitet voran in allen Dingen. Ob die Technologie immer gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Wenn ich mir heute anschaue, Technologiemetalle, seltene Erden, ohne diesen Produkten, ohne diesen Rohstoffen, wären wir ins Mittelalter zurückversetzt. Das hat der Hubert Blum vorhin schon gesagt. Ja. Und dann stelle ich mir immer die Frage, was war vor 20 Jahren oder was war vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren hat man diese Metalle überhaupt nicht gebraucht. Ja, da war, glaube ich, ein Markt, der im einstelligen Prozentbereich vom heutigen Markt ist. Ja. Also kein Mensch hat in den 80er, 90er Jahren von Technologiemetallen und seltenen Erden gesprochen. Die Autos sind gefahren. Ja, alles hat funktioniert und wir waren damals in einer Zeit, da, also ich kann mich gut zurückerinnern, wo es kein Internet gab. Ja, also ganz gut kann ich mich daran erinnern, wo kein Computer da war. Ich bin, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, seit 35 Jahren selbstständig. Meine ersten Rechnungen als Unternehmer habe ich geschrieben auf einer alten Adler-Schreibmaschine. Dann irgendwann, 2 Jahre später, war ich dann ganz fortschrittlich mit einer elektronischen Schreibmaschine und dann habe ich erst einen Computer bekommen. Also das war für mich eine unverständliche Kiste. Und was sich in den letzten 35 Jahren geändert hat, es ist unglaublich. Ja? Und ich bin bei dir, Klaus, viele Dinge bräuchten wir nicht, aber wir haben sie. Ja, und viele Dinge werden diskutiert und wenn sie diskutiert werden, dann ist es eigentlich schon beschlossen, dass es kommt. Genauso ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Bargeldabschaffung. Das wird seit einigen Jahren diskutiert. Inzwischen ist der 500-Euro-Schein weg. Bald wird alles weg sein. Ja? Und dafür braucht es Technologie, weil wie soll man zahlen? Ich verteufel das. Ja? Also das Bargeld ist unsere letzte Freiheit, aber wir werden unserer Freiheit immer mehr beraubt mit dieser Technologie. Ja? Leider Gottes ist es so, dass dafür, also dass die Technologie einfach voranschreitet und wir haben oder wir brauchen oder diese Technologie braucht jetzt Technologiemetalle und seltene Erden. Und das Thema heute ist ja, wie kann ich mir das zu Nutzen machen? Vor allem, wie kann ich in der Krise, wie kann ich in der Zeit oder wie soll ich in der Zeit das nutzen? Ja? Da muss man sich die Frage stellen. Und ich glaube, für die Zuhörer ist es auch wichtig zu wissen, was mache ich, was für Möglichkeiten bestehen. Und viele Zuhörer werden vielleicht sich über diese Thematik noch gar keine Gedanken gemacht haben, so wie ich mir über 5G keine Gedanken gemacht habe. Aber es ist halt so, ja, und man sollte es ganz einfach nutzen. Ich gebe das Wort noch einmal zum Hubert, wie er diese Entwicklung sieht, wohin der Markt geht, wie sollten die Kunden sich aufstellen, vor allem finanziell, wenn man sagt, okay, in welchem Prozentsatz sollte jetzt ein Kunde in meinetwegen Edelmetalle investieren, in welchem Prozentsatz soll er in Technologiemetalle investieren? Hubert, was ist deine Meinung dazu?
Also zum Thema, ich muss jetzt auch ein bisschen schmunzeln natürlich, Franz Josef, bei deiner Reise in die Vergangenheit. Ich kann mich an meine ersten Telefonate mit dem Zenith-Telefon erinnern, wo man immer der nächsthöhere Berg suchen musste, damit man überhaupt telefonieren konnte. Das hat sich bis heute alles geändert und es ist nicht alles schlechter geworden dadurch. Aber wenn wir über Investitionen sprechen, prinzipiell, ich meine, das Zauberwort, so abgedroschen es klingt, Sachwert schlägt nun mal Geldwert. Das unabhängig jetzt von der Krise, von der Corona-Krise oder den anderen Krisen 2008, 2009 oder 2001, Platzen der Dotcom-Blase, Sachwert schlägt Geldwert, das war schon immer so. Zumindest wenn man es mittel- bis langfristig betrachtet. Wir hatten früher Möglichkeiten über verschiedene Anleihen, unter anderem eine Bundesanleihe, da gab es in den 90er Jahren teilweise über 8% Zinsen. Diese Zeiten sind meiner Meinung nach für immer vorbei. Die werden wir zu Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr erleben. Das heißt, alles, was mit Geldsparen zu tun hat, ist und bleibt unattraktiv. Wir haben das vor 25 Jahren schon gesagt. Leider haben wir recht behalten. Der Sachwert ist und bleibt Trumpf. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Sachwerte. Manche kaufen Autos, Oldtimer, die auch im Preis extrem angezogen haben. Andere kaufen Kunst, da muss man sich auskennen. Und dann gibt es eben noch im Sachwertbereich die Aktie, logischerweise. Was da passiert ist, passieren kann, haben wir jetzt wieder erlebt. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen irgendwo Mitte 20, Anfang 30, die sich vielleicht vor ein paar Jahren mal an die Börse getraut haben, die sind jetzt eiskalt erwischt worden, die sind in einer Schockstarre. Das haben die noch nie gesehen, noch nie erlebt und sind jetzt total von der Rolle. Deshalb ist vielleicht ein wichtiger Punkt noch anzusprechen, dass die Technologiemetalle und ZDR-Metallen nicht börsengehandelt sind. Das heißt, diese Metalle, die Preisentwicklung ist börsenunabhängig und der Preis wird bestimmt durch die ehrlichste Preisfindung, nämlich durch Angebot und Nachfrage. Steigt die Nachfrage, bleibt das Angebot knapp, steigt der Preis. Letzten Endes entscheidet der Verbraucher, jeder, der selber letzten Endes die Annehmlichkeit des Lebens fördern will oder testen will, entscheidet da letzten Endes mit. Und entscheidend ist, dass der Kunde in Sachwerte reingeht. Er muss raus aus Geldwerte, er muss raus aus Bausparverträgen, er muss raus aus festverzinslichen Rentepapieren, er muss raus aus Lebensversicherungen. Die Lebensversicherung hat komplett versagt für die Altersvorsorge. Deutschland läuft mit Anlauf in eine Altersarmut hinein. Ich glaube auch nicht nur Deutschland, Schweiz ganz genauso. Ich wohne seit 8 Jahren in der Schweiz, deshalb weiß ich das dort auch ein bisschen. Die Masse der Bevölkerung hat auf diese Produkte gesetzt zur Altersversorgung und die sind nun mal kläglich gescheitert. Man konnte das teilweise vorhersehen, teilweise nicht, aber die gesamten Geldwertsparer werden letzten Endes entwertet, wie das der Klaus Glatze schon erwähnt hat. Und diese Entwertung wird schleichend stattfinden, kaum merklich, aber sie wird stattfinden, weil am Ende zahlt der Bürger die Zeche. Deshalb heißt der Bürger, weil er für alles bürgt.
Ja, das waren jetzt ganz, ganz gute Aussagen und ganz wichtige Aussagen dabei. Vor allem die Aussage, dass eben diese Metalle nicht an der Börse gehandelt werden und nicht an der Börse notiert sind. Das ist für einen Anleger, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man muss sich immer vor Augen halten, alles, was an der Börse gehandelt wird, das wird durch den Handel nach oben getrieben, ja, und an der Börse war es immer schon so. Es steigt etwas, wenn etwas steigt, dann kaufen die Leute, weil die Leute kaufen, also der Otto-Normalverbraucher handelt immer zyklisch. Und wenn bestimmte Aktien oder bestimmte Werte an der Börse massiv ansteigen, ich sage immer, wenn die breite Masse kauft, wenn das Produkt oder ein Börseprodukt hausfrauentauglich wird, dass jede Hausfrau das kauft, dann kann man davon ausgehen, dass man, wenn man ein bisschen intelligent ist, dass man beginnt, diese Dinge zu verkaufen. Weil dann passiert es ganz bestimmt, dass das irgendwann so steil nach oben steigt, so schnell nach oben steigt, dass logischerweise das Ganze wieder in einem Crash oder einen Fast-Crash ausartet und die Werte wieder extrem nach unten gehen. Das kann natürlich hier bei den Technologiemetallen überhaupt nicht passieren. Und wenn ich jetzt vergleiche zum Beispiel Gold, Gold ist ja auch an der Börse gehandelt und der Goldpreis, der tatsächliche Goldpreis, der müsste heute ja schon wesentlich höher sein. Also ich denke mal mindestens das Dreifache vom aktuellen Wert, wenn nicht noch höher, müsste der Goldpreis sein. Aber der Goldpreis wird massiv manipuliert von der LBME, also der London Bullion Market Association, wo der Goldpreis täglich zweimal fixiert wird. Warum ist das so? Es werden in vielen, vielen Produkten wird sogenanntes Papiergold hinterlegt, ja. Und da werden Massen an Gold verkauft, die gar nicht existieren, ja. Und dann gibt es sogenannte Leerverkäufe. Und immer wenn Leerverkäufe passieren, man kann das auch beobachten, jetzt mit zu Beginn der Corona-Krise ist der Goldkurs von, ich glaube, 1.500 € relativ schnell auf 1.300 und etwas gesunken. Das ist, wie alles, ist das mal ganz steil nach unten gegangen. Und dann hat sich's aber innerhalb 2 Wochen wieder ziemlich erholt auf einen normalen Wert. Und das Interessante war, die Märkte waren leer. Also man konnte kein physisches Gold mehr bekommen, bei keinem Münzhandel, bei keiner Bank. Alles war ausverkauft. Und interessanterweise, der Preis ist verfallen. Ja, dann stelle ich mir immer die Frage, na, wie geht das? Ja, und das ist das, was der Hubert gerade eben auch gesagt hat. Das ist nicht börsennotiert. Also Technologiemetalle und seltene Erden sind nicht börsennotiert, sondern einfach nur Angebot und Nachfrage. Das regelt den Preis. Und wenn wir jetzt in einem Preissegment sind, ich glaube, diese Baskets, die sind im Moment sehr, sehr günstig zu kaufen. Und eines ist sicher, wenn man jetzt kauft, ja, dann werden die Werte natürlich steigen. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zum Kaufen. Es gibt Einmalkäufe und monatlich ratierliche Käufe. Hubert, was sagst du, was ist dein Ansatz? Wie sollen die Kunden investieren? Was ist vernünftig? Was sollte der Kunde deiner Meinung nach machen?
Also wir haben einen sehr vernünftigen, ausgeglichenen Bereich von Einmalkäufe und eben auch Ratenkäufe. Bei den Ratenkäufen ist es so, dass durch den regelmäßigen Kaufbetrag natürlich der Cost-Average-Effekt, also diese Durchschnittspreisbildung, greift, genauso wie bei einem Aktienfonds oder auch bei einem Goldsparplan. Und das ist prinzipiell eine gute Sache, weil das Timing sich erledigt dadurch. Das Timing ist komplett untergeordnet, komplett unwichtig, weil man einfach jeden Monat zu gleichen Beiträgen kauft. Sind die Preise teuer, bekommt man weniger Ware, also weniger Metalle, sind die Preise günstig, weil vielleicht ein Preisrutsch da war, bekommt man einfach mehr Metalle. Über die Dauer, über die Jahre ist das eine gute Sache, mit Monatskäufen. Bei den Einmalkäufen, Franz Josef, handhaben wir das immer so, dass wenn Vermögen da ist, Vermögen beginnt so ab 50.000 €, wo man von Vermögen sprechen kann, dann empfehlen wir den Investoren auch immer wirklich einen Teil auch in Gold, oder eben auch Silber auf jeden Fall anzulegen. Das ist die Versicherung, das ist das, was Sicherheit gibt, was Ruhe gibt. Und den Rest eben renditeträchtig in die anderen Metalle. Ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen, auf den Goldpreis, Franz Josef. Der ist gefallen, das ist korrekt, der hat auch korrigiert, lag aber meiner Meinung nach überwiegend daran, dass dieser Aktiencrash viele auf dem falschen Fuß erwischt hat und viele sich eindecken mussten. Vor allen Dingen die Leerverkäufe. Cash war und ist nach wie vor Trumpf und deshalb wird alles verkauft, was irgendwie zu Geld gemacht werden kann. Da gehört Gold dazu. Wenn man sich mal die Mühe macht und das mit 2008 und 2009 vergleicht, auch dort während der Weltfinanzkrise ging der Goldpreis erst zurück. Ebenfalls kurioserweise, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie heute, hat dann aber nach einer Konsolidierung kräftig angezogen. Und ist dann 2011 bis auf knapp $2.000 die Unze nach oben gegangen. Ich glaube, das erwarten auch die Zuhörer, dass wir da ein bisschen eine Prognose abgeben. Ich glaube, dass es dieses Mal ähnlich sein wird. Ich glaube, dass der Goldpreis die nächsten Monate, vielleicht auch erst nächstes Jahr, ein sehr großes Comeback noch vor sich hat. Silber übrigens ganz genauso. Also wenn Silber dem Trend von Gold folgt, wie es bisher in der Vergangenheit war, dann hat Silber enormes, enormes Nachholpotenzial.
Ja, jetzt hast du gerade gesprochen über Gold und Silber. Dieses Gold-Silber-Ratio, also das Vorkommen und das Verhältnis, das Preisverhältnis Gold und Silber, das war ja, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie so hoch wie aktuell. Also Gold-Silber-Ratio war, glaube ich, vor einigen Wochen irgendwas bei 1 zu 100. Ist das korrekt?
Mittlerweile liegt man sogar gleich bei 1 zu 120. Das ist extrem. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 1 zu 60. Das heißt, für 60 Unzen Silber bekommt man eine Unze Gold. Das ist so der langjährige, über Jahrzehnte hinweg Durchschnitt. Also wie gesagt, wenn sich das wieder angleichen sollte, wovon man wirklich ausgehen kann, dann ist da gutes Nachholpotenzial vorhanden und natürlich Gold immer als sicherer Hafen immer gut. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Goldpreis sich definitiv noch erholen wird, dass der noch einige Prozentpunkte vor sich hat. Vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber spätestens nächstes Jahr. Weil die Auswirkungen, was jetzt im Moment passiert, sind alles nur Prognose. Die Ökonomen, die Wirtschaftsweise, die prognostizieren alle, die schätzen. Entscheidend ist, wie lange steht der Laden still? Wie lange ist der Shutdown? Wie schnell wird wieder aufgemacht? Was wird aufgemacht? Wird stufenweise aufgemacht? Etc. Die Arbeitslosenquote wird sicherlich ein Thema sein. Und wenn man im Moment nach Amerika schaut, dann das ist extrem, was da passiert. Die rechnen mit einer Arbeitslosenquote von bis zu 20%. Das ist irre. Und wenn das kommen sollte, dann dauert es einfach auch eine Weile, bis da wieder das Ganze aufgeholt wird. Also ich glaube, 2020 wird ein spannendes Jahr. Fakt ist aber eines, und da möchte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, diese Krise wird vorbeigehen. Mit Corona werden wir wahrscheinlich leben müssen. Ich denke, früher oder später wird es jeder von uns bekommen, ähnlich wie die Grippe, die Influenza-Grippe. Einziger Nachteil im Moment ist, dass der Impfstoff noch nicht vorhanden ist, wird aber kommen, früher oder später, und wir werden damit leben müssen. Es wird wieder Normalität eintreten, die Wirtschaft wird wieder ins Laufen kommen, und das Schöne wird dann sein, die Technologiemetalle werden auch dann wieder erhöht nachgefragt werden. Was mich sehr glücklich gestimmt hat, war die Preisstabilität im Vergleich zu verschiedenen anderen Segmente. Ja, also mal schaut, wir haben im Januar zu heute so gut wie nichts, eigentlich nichts verloren, aber auch nichts gewonnen, aber eben auch nichts verloren, wogegen viele andere Assets natürlich teilweise extrem abgerutscht sind. Also die Stabilität ist sehr beeindruckend, das freut uns auch, und deshalb glauben wir, dass der nächste Aufschwung unmittelbar bevorsteht.
Ja, die Stabilität, das ist ganz gut, weil wenn man vergleicht, wie andere Werte in den Keller gefallen sind, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Anleger, der da nicht nervös werden muss. Ich sehe auch sehr, sehr großes Potenzial bei Gold und Silber. Aber wenn ich das jetzt höre, Gold-Silber-Ratio 1 zu 120, also da muss man ja eigentlich unbedingt einen gewissen Teil in Silber investieren. Und beim Silber ist es ja auch so, wenn man Silber kauft und das physisch kauft und sich ausliefern lässt, ist Silber ja auch mehrwertsteuerpflichtig. Das ist in Österreich so, ich glaube in Deutschland ist es auch so und in der Schweiz sicherlich auch, also für die deutschsprachigen Zuhörer, dass Silber mehrwertsteuerpflichtig ist. Und da ist es wieder ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, wenn man Silber kauft, dass man das auch in ein Zollfreilager in einem Zollfreilager kauft und dort deponiert. Und Gold und Silber, da gibt es ja auch ein Basket von der Europäischen Metallhandels AG, wo man das Gold und Silber auch kaufen kann. Wird das auch in Frankfurt gelagert dann oder gibt es da ein anderes Lager für Gold und Silber?
Wir haben bisher auch in Frankfurt gelagert, arbeiten aber jetzt mit einem Partnerunternehmen zusammen und haben dort die Lagerung in Liechtenstein favorisiert. Liechtenstein hat verschiedene Vorteile, auch für nicht nur für Unternehmen, auch für Investoren. Gehört nicht der EU an, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich bin der Meinung, dass die dass die Edelmetalle außerhalb der EU gelagert werden sollten, gehört aber zum EWR, zum europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, die Zugänge, verschiedene Vorteile sind gewährleistet und hat als Währung den Schweizer Franken. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn dann die Kunden die Edelmetalle irgendwann verkaufen wollen, verflüssigen wollen, je nachdem, was mit dem Euro passiert, kann man die natürlich auch in Schweizer Franken dann sich auszahlen. Also Liechtenstein hat wirklich viele, viele Vorteile, hat keine Notstandsgesetze, die Banken sind kerngesund, der Staat hat keinerlei Schulden. Vom Investitionsumfeld her einfach absolut genial. Noch besser meiner Meinung nach als die Schweiz. Die Schweiz hat ihren Status als sicherer Hort der Welt längst verloren. Wer hätte gedacht, dass irgendwann mal das Bankgeheimnis der Schweiz fallen wird? Das war früher mal im Grundgesetz der Schweiz verankert. Das ist mittlerweile weg. Das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Mittlerweile ist es so. Von daher favorisieren wir wirklich als Lagerung für die Edelmetalle ganz klar Liechtenstein.
Okay, also Liechtenstein, das ist nachvollziehbar und logisch und verständlich. Wenn ich jetzt als Kunde das Gold oder Silber ausgeliefert haben möchte, bei Gold ist klar, da gibt es keine Steuer, kein Problem. Wie wird das ausgeliefert? Gibt es da einen Wertversand? Oder kann man dann auch Silber im Depot verkaufen? Weil bei Silber würde ich das ausliefern lassen, müsste ich ja Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn Silber natürlich jetzt dann Wert gewonnen hat, wäre es dann jetzt sinnvoll, Silber im Depot zu tauschen? Oder gibt es da die Möglichkeit, dass ich sage, ich verkaufe im Depot Silber und tausche gegen Gold und lasse mir Gold ausliefern?
Gute Frage, absolut richtig. Wenn der Kunde Silber gekauft hat, hat er es mehrwertsteuerfrei gekauft, in Liechtenstein logischerweise. Und wenn er es jetzt ausgeliefert haben würde wollen, dann müsste er, wenn er es nach Deutschland reinholt, natürlich die Mehrwertsteuer bezahlen. Mittlerweile liegt man dort bei 19% bei den Waren, bei Münze ist noch reduziert auf 7. Aber er müsste die bezahlen, deshalb bieten wir den Kunden den internen Tausch im Zollfreilager an von Silber in Gold. Übrigens ohne Aufschläge, ohne Gebühren, weil Gold kann er dann natürlich, Gold ist auf der ganzen Welt mehrwertsteuerfrei und dann hat er dann die Steuerthematik, hat er dort nicht. Ja, also unsere Investoren kommen im Prinzip nie mit der Steuer in Berührung und das ist gut so.
Okay, das ist sehr gut. Jetzt hast du vorhin das Thema angesprochen, Liechtenstein. In Liechtenstein gibt es den Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist ja eigentlich eine Währung und die Schweiz, du hast vorhin schon angesprochen, war jahrzehntelang der sichere Hafen für Geld. Jetzt ist ja die ganze, also mit dieser ganzen Krise, mit dieser ganzen Corona-Krise weltweit, ist ja die Frage, was passiert mit den Währungen? Was passiert, wenn es eine Währungsreform gibt? Was passiert, wenn der Euro wegkommt, wenn eine neue Währung kommt? Ja? Die Schweiz ist jetzt nicht in der Eurozone. Das heißt, die Schweiz wird ihren Schweizer Franken behalten. Jetzt habe ich da so ein paar Dinge gehört, dass wenn es tatsächlich zu einer Währungsreform der westlichen Währungen kommt, also sprich Euro weg, Dollar weg und so weiter, was passiert dann mit der Schweiz? Die Schweiz hält ja Unmengen an Euro das würde ja den Schweizer Franken ganz massiv treffen. Was denkst du zu der Thematik?
Also die SNB, also die Schweizer Nationalbank, die hat in den Bilanzen ein enormes Klumpenrisiko, weil wie du richtig sagst, Franz Josef, die hat Unmengen an Euro-Anleihen. Die kaufen jeden Monat dazu in Milliardenhöhe dieses kleine Land, um den Schweizer Franken erträglich zu halten im Wert. Weil wenn der Schweizer Franken steigt, noch weiter stärker wird, dann schadet es enorm der Export, also den Exportunternehmen in der Schweiz, da würden die Probleme bekommen. Es ist erstaunlich bis jetzt schon, wie die das überhaupt hinbekommen, weil die Löhne sind in der Schweiz exorbitant, ja, also somit auch die Lohnnebenkosten für die Mitarbeiter. Aber im Moment kriegen die das ganz gut hin. Würde aber der Schweizer Franken extrem aufwerten, würden die massiv Probleme bekommen. Und ich bin in verschiedene Unternehmernetzwerke in der Schweiz drin und man merkt da so ein paar Strömungen. Wenn man sich das geografisch anschaut, dann sitzt die Schweiz genau in der Mitte eingekesselt von der EU. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die EU bestehen bleibt, was auch mit einem Fragezeichen zu versehen ist, dann glaube ich, wird über kurz oder lang, nicht nächstes Jahr, auch nicht die nächsten 5 Jahre, aber über kurz oder lang, glaube ich, wird sich die Schweiz dem Druck von außen, dem Druck der EU-Länder irgendwann einmal beugen müssen. Das ist aber wirklich absolute Zukunftsmusik. Aber um das zu Ende zu bringen, sollte der Euro tatsächlich krachen, dann wird der Schweizer Franken eine Fluchtwährung sein. Dann wird er massiv eine Aufwertung erfahren. Das wird wieder zu neue Probleme führen. Nichtsdestotrotz macht es sicherlich Sinn, ein paar Euro in Schweizer Franken zu haben. Wir empfehlen zum Beispiel jedem deutschen Unternehmer, dass er in der Schweiz ein Konto unterhält. Nicht, also kein heimliches Konto, es gibt sowieso nicht mehr. Das Thema mit den Nummernkonten ist aus dem letzten Jahrtausend, das gibt es nicht mehr, sondern ein ganz offizielles Konto, wo auch in der Steuer angemeldet ist, wo aber Teile der Gelder, Teile des Vermögens auf einer Schweizer Bank liegen. Man weiß, wie schnell in Deutschland verschiedene Dinge passieren mit Finanzamt oder sonstige Dinge, mit Kontopfändungen etc. Und das empfehlen wir jedem Unternehmer, dass er in jedem Fall in der Schweiz ein Konto unterhalten sollte. Geht heute problemlos, muss lediglich die Steuernummer mit angeben und dann kann da jeder mittlerweile ein Konto eröffnen und das sollte auch jeder selbstständige Unternehmer tatsächlich tun.
Okay, also man lernt nicht aus. Das war für mich jetzt auch neu, dass das mit dem Schweizer Konto so einfach ist. Ich habe zwar im Ausland, also in der EU, eine Firma, ein Unternehmen in der Slowakei, außerhalb von Österreich, aus steuerlichen Gründen selbstverständlich, aber auch natürlich ganz, ganz korrekt, ganz sauber. Aber das ist ein guter Tipp, weil man kann oder man sollte tatsächlich wohl in der Schweiz was machen. Gut, also nicht nur Gold, Silber, sondern vielleicht auch ein paar Schweizer Franken sich besorgen, nicht nur Technologiemetalle, seltene Erden. Jetzt möchte ich noch einmal kurz den Klaus fragen, gibt es von deiner Seite irgendetwas, was du ganz besonders noch wissen möchtest oder von den Zuhörern, gibt es da irgendwelche Fragen?
Da fragen wir nochmal, hier ist der Alonso ja bei uns. Danke erstmal, Franz Josef, für das Mikrofon. Alonso, bist einmal bei uns? Nein, der ist nicht da. Auf der Homepage haben wir enorm viele Hörer. Sie schalten sich nur nicht ein. Aber es ist schön, dass Sie an den Ohren mit dabei sind, mit den Ohren dabei sind, so sage ich. Ja, ist heute ein anderer Abend wie beim letzten Mal. Alonso, mal kurz nochmal Alonso ansprechen. Alonso, bist du denn da überhaupt? Mal kurz flackern. Na, es meldet sich im Moment nicht. Ja, für mich ist so eine Situation, wo ich immer sage, in unsicheren Zeiten, Bargeld wird abgeschafft möglicherweise. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Schweizer Franken hatte, sie nicht mehr bei der Bank einfach tauschen konnte. Nein, man muss sie buchen, eine Buchungsgebühr entsteht da und dann wird es auf Girokonto gebucht und dann darf ich es per Bankautomat abheben. Finde ich sehr merkwürdig, dass Banken sich das erlauben in meinem Gebiet, also sprich auf meinem Themengebiet. Ich habe daraufhin auch die Finanzaufsichtsbehörde in Wien kontaktiert, die gesagt haben, das ist eine eigenmächtige Entscheidung der Banken. Normalerweise laut Finanzaufsicht bedürften sie das nicht tun, aber das sind dann zulässige AGBs anscheinend. So wurde mir das begründet. So, danke.
Ja, dann nehme ich das Mikro gern wieder. Ich möchte jetzt ein bisschen eingehen auf das Thema Sicherheit. Ja. Es ist ja immer wichtig, wenn halt ein Anleger sagt, naja gut, ich kaufe oder ich entscheide mich jetzt und ich möchte mir jetzt Technologiemetalle und seltene Erden kaufen. Und dann muss man ja irgendwo dem Unternehmen auch vertrauen, bei dem ich kaufe. Ja. Was kannst du zu der Thematik Sicherheit sagen? Gibt es irgendwie bestimmte Auszeichnungen oder irgendwelche Referenzen der Europäischen Metallhandels AG, Gibt's da irgendwas, Hubert, was du dazu sagen kannst, zu dem Unternehmen?
Sehr gerne, ja, gibt es. Natürlich ist das Thema Sicherheit immer ein wichtiges Thema. Also zunächst mal, was man immer sagen kann, ist, die Investition kann nie zum Totalverlust führen. Sein. Die Glaskugel haben wir alle nicht, aber ein Totalverlust kann nicht passieren, genauso wenig wie beim Gold ein Totalverlust passieren kann. Also weil der Kunde im Besitz, im Eigentum von physischer Ware ist. Des Weiteren haben wir ein paar Sicherheitsvorkehrungen in der Architektur eingebaut. Die beginnt bei den Kaufbestätigungen durch unseren Großhändler. Das heißt, jeder Kauf wird bestätigt. Wir sehen die Konten ein, wir sehen die Anlieferungen, wir sehen die Auslieferungen, also wir sehen jede Bewegung, die im Zolllager passiert. Des Weiteren wird jede Bewegung vom Zoll auch kontrolliert und muss genehmigt werden. Und wir machen immer Anfang eines neuen Jahres, lassen wir von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unseren Metallbestand, der Metallbestand unserer Investoren komplett verbriefen. Und zwar nicht nur stichprobenmäßig, sondern eine komplette Inventur. Das heißt, es gibt ein Testat, das ist auch auf der Website einsehbar, wo einfach ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer genau testiert, wie viel Tonnen von dem Metall, wie viel Tonnen dort, wie viel Kilogramm von dem im Zolllager vorhanden ist. Das ist der wichtigste Punkt. Die Ware muss physisch vorhanden sein. Und das ist, glaube ich, das Absolute an Sicherheit. Ich glaube, eine höhere Sicherheit gibt es eigentlich nicht, weil ein Emittentenrisiko, wie es bei verschiedenen anderen Anlageformen gegeben ist, oder auch an Konzeption oder Konstruktionsrisiko, Das gibt's ja nicht. Wenn sich ein Investor an einem Immobilienfonds beteiligt, dann muss der entweder baut eine Immobilie oder kauft dann eine. Da kann es dort wieder Schwierigkeiten geben etc. Das haben wir alles nicht. Und von da ist die absolute Sicherheit. Die Metalle sind auf den Kunden registriert, auf den Namen, sind in seinem Besitz, in seinem Eigentum, liegen in einem Hochsicherheitstrakt. Wir sagen immer das kleine Fort Knox. Und das Ganze überwacht, vom Zoll testiert, vom Wirtschaftsprüfer. Ich glaube, mehr geht fast nicht.
Ja, jetzt hast du das Thema Testat und Wirtschaftsprüfer angesprochen. Ich habe aus der Vergangenheit immer wieder mit Kunden zu tun, die da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, die bei irgendwelchen windigen Firmen sich Edelmetalle gekauft haben und da war auch alles und ja und es wird geprüft und das wird alles, hat alles seine Richtigkeit und am Ende hat sich herausgestellt, dass diese Metalle nie da waren. Ich kann jetzt dazu sagen, jeder Kunde, der Hubert hat es vorhin schon angesprochen, es wird, ich glaube, viermal oder fünfmal im Jahr das Zollfreilager geöffnet für Kunden und Kunden können dorthin fahren und sich das anschauen. Ich hatte die Ehre und die Freude 2017, glaube ich, war das. Im Herbst 2017 war ich in dem Zollfreilager in Frankfurt und es war absolut faszinierend. Ja, und ich kann es selbst bezeugen. Also ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie dort die Waren gelagert werden, was dort draufsteht. Also da ist wirklich, da steht genau drauf auf den Waren der Name, also jetzt nicht vom einzelnen Kunden, aber zugeordnet zu dem Unternehmen, also zugeordnet zur Europäischen Metallhandels AG, da gibt es dann einen Teil in diesem Lager, wo die Waren für die Europäische Metallhandels AG gelagert werden, weil die in diesem Zollfreilager ist natürlich mehr Ware als nur das von der EMH, aber das ist tatsächlich so und wenn jetzt wirklich ein Kunde sagt, okay, ich möchte das wissen und ich möchte das selbst prüfen, dann hat er die Möglichkeit, dorthin zu fahren. Wie ist das bei Kunden? Bekommt, wenn heute ein Kunde über die EMH Metalle kauft, bekommt er automatisch eine Einladung oder wie passiert das? Wie werden die Kunden informiert, wann so ein Termin möglich ist, dass er sich dieses Zollfreilager selbst persönlich anschauen kann?
Er kann sich natürlich über die Website kann er sich anmelden. Dann werden die nächsten Termine bekannt gegeben. Diese Termine müssen immer natürlich abgesprochen werden mit der Zollbehörde. Kann jetzt sagen, nächste Woche gehen wir da mal rein. Das funktioniert nicht. Das muss geplant werden, vorab besprochen werden. Wird auch sehr, sehr gut angenommen. Nicht nur von den Großinvestoren, die sechsstellige Beträge investiert haben, sondern auch von den Kleinsparern, was ich persönlich klasse finde. Weil, Franzose, wir vertreten einfach die Philosophie, der Investor, der Kunde soll wissen, er soll einigermaßen verstehen, was er gemacht hat, was er gekauft hat, die Notwendigkeit, die Möglichkeiten, die Chancen. Er soll die Dinge einfach verstehen. Und wir haben da auch schon über Newsletter informieren wir und irgendwann mal zu Weihnachten habe ich jedem Kunde ab einer gewissen Summe habe ich das Buch geschickt, Investieren in seltene Technologiemetalle und seltene Erden. Also ich finde es einfach wichtig, dass die Leute da sich ein bisschen mit beschäftigen, gerade in der heutigen Zeit. Man sagt immer, Deutschland ist ein Land der finanziellen Analphabeten. Das wollen wir ein bisschen verändern. Wir wollen wirklich, dass die Leute auch verstehen und einsehen und auch Werbung machen, weil die beste Werbung ist eine Empfehlung, da letzten Endes, dass sie verstehen, was sie da getan haben. Das halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Vertriebspartner, dass die wirklich top ausgebildet sind und auch Ahnung von den Dingen haben, was sie da draußen dem Investor erzählen. Aber allgemein ist ein Erlebnis. Frankfurt ist sowieso immer eine Reise wert. Und das Zollager ist wirklich ein Erlebnis, das zu sehen, wie sowas entsteht, ist wahrscheinlich europaweit, ja, somit das Größte in dem Bereich. Und natürlich, da liegen im Moment 140 Tonnen von diesen wertvollen, seltenen Metallen. Also gibt's was zu sehen, gibt auch ein bisschen was anzufassen. Ich sage immer, die haptische Wirkung ist toll. Genauso, wenn man mal ein Kilo Gold in den Händen hielt, dann ist es einfach ein tolles Erlebnis, was man so schnell nicht vergisst. Und so ähnlich ist es bei den Technologiemetallen eben auch.
Ja, also ich finde diese Transparenz wirklich absolut sensationell. Und das ist was auch für mich sehr wichtig ist, weil ich habe immer, ich habe ja eingangs erwähnt, ich war im klassischen Finanzvertrieb und wir haben immer Produkte verkauft von Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Investmentfonds. Und wenn ich damals dem Kunden gesagt habe, hey, mach das, das ist super, wir mussten dem immer irgendwelche Charts und irgendwelche Hochrechnungen zeigen und alles war nur auf Glauben aufgebaut. Heute sage ich, Wissen schützt vor Glauben, weil das, was man geglaubt hat oder was die Kunden geglaubt hat oder was wir dem Produktgeber glauben mussten, das war immer ja, also eine Geschichte, die am Ende meistens nicht wahr wurde. Und wenn man sich einfach einmal das Thema vor Augen hält und man schaut, was passiert, wenn ich heute der Bank oder mein Geld der Bank gebe? Weiß ich als Anleger, was die Bank mit meinem Geld macht? Absolut nicht. Ja, das Geld kann morgen weg sein. Ja, es gibt keine Sicherheit. Wenn ich heute mein Geld wenn ich mir irgendwelche Investmentfonds kaufe oder wenn ich mir irgendwelche Anleihen kaufe, das ist doch alles, ich weiß, ich gebe mein Geld irgendwem und ich weiß nicht, was macht er mit meinem Geld. Ich kann das nicht verstehen, was der mit meinem Geld macht. Ich muss darauf vertrauen, ich muss dem glauben, dass am Ende mehr rauskommt oder dass ich am Ende mein Geld noch habe. Und in allen in diesen klassischen Finanzprodukten ist es immer so, dass ein Totalverlust nicht ausgeschlossen ist. Es sind so viele Werte, die einfach, die weg waren, ja. Es ist auch im Aktienmarkt ist zwar auch ein physisches Investment, aber wenn ich mal heute Firmen anschaue, ich weiß nicht, ob die Firma morgen noch existiert. Ich weiß nicht, was passiert nach dieser Krise? Ich weiß nicht, was machen die mit dem Geld? Geht's denen gut? Ich habe jetzt in den Nachrichten vor 2 Tagen gehört, Auer, die brauchen 800 Millionen Euro als Finanzspritze, sonst gibt es ab Oktober nicht mehr. Ja? Eine Fluggesellschaft, eine riesengroße Fluggesellschaft, Tochter der Lufthansa. Also wir haben keine Ahnung, wie sich das in Zukunft entwickelt. Deswegen ist für mich Das Wichtigste, wenn ich heute einem Kunden empfehle, er soll irgendwo Veranlagungen machen, dann kann ich ihm nur was empfehlen, wo ich selbst weiß, das verstehe ich, das ist nachvollziehbar, das ist nachprüfbar, das kann ich sehen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, auf die jeder Rücksicht nehmen sollte oder Rücksicht nehmen muss. Ja, ich gebe mal das Mikrofon weiter. Weiß ich jetzt nicht, gibt es irgendwas, Klaus, gibt es von dir, von deiner Seite irgendwelche Fragen?
Oder? Ja, Fragen nicht. Wir gehen gleich in die Musikpause. Wenn ich so höre, die Firmen werden jetzt erstmal in dieser Krise, viele werden mit Sicherheit sterben. Was ich gut finde, ist, dass jetzt ab nächste Woche Montag die kleinen Geschäfte aufgemacht werden. Dann wird zumindest den kleinen Familienbetrieben vielleicht ein bisschen mehr unter die Hand gegeben. In dem Großen und Ganzen gesehen, ja, sage ich, die Krise ist eine Chance. Wir reden hier von Gold und Werten, was ganz sicherlich die Krise überdauern wird. Und was die Spekulation mit dem Geld ist, weil die Wirtschaft einbricht, ist für mich immer noch die Unsicherheit, glaube ich, zu spüren bei den vielen, vielen Menschen. Was können wir überhaupt noch tun? Weil man auch weiß, dass Goldspekulationsgeschäfte überwiegend sind. Wir spekulieren gerade gesagt, ne, wir wissen nicht, ob die Firma noch dann da auf ist, wo bleibt unsere Sicherheiten und so weiter. Ne, da entstehen dann schon Gedanken, und ich kenne selber persönlich Menschen, die auch in Gold investiert haben und in andere Metallen und haben wohl anscheinend das Kleingedruckte möglicherweise nicht gelesen, mit meinen Worten mal so verfasst. Ja, das voll von meiner Seite aus.
Ja, super. Dann machen wir die nächste Musikpause, kurze Musikpause. Diesen Song möchte ich ganz speziell meiner Frau widmen, die ich unendlich vermisse. Wir sind leider Gottes aufgrund von der Krise seit mehreren Wochen getrennt und so wie es ausschaut, wird es auch noch mehrere Wochen dauern. Und zwar hören wir jetzt von Bon Jovi, Bed of Roses.
This old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up in French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all the things that I believe about love, but you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay down in a bed of roses. Still I run out of time. kind of is true. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a different.
Zurück sind wir hier wieder mit Franz Josef König und Hubert Blum. Ja, wohin geht die Reise, frage ich mich immer. Wohin geht die Reise jetzt in Corona-Zeiten? Wir hörten gerade auch vom Franz Josef König, dass seine Frau getrennt ist und jetzt schon in der fünften Woche und das ist schon eine lange Zeit. Ja, wünschen wir trotz allem viel gute Energie zu euch beiden hin, Franz Josef natürlich und zu deiner Frau. Ja, wohin geht die Reise? Heute hören wir in unsicheren Zeiten eine Sendung und ich frage mich immer wieder, ja, wie kann man sich heute noch wirklich bewegen? Noch ist der Euro was wert. Wir haben aber auch von Inflation gesprochen. Ja, ich frage mich manchmal, wie geht das? Wird das Gold dann auch extrem teuer werden? Ja, die Blase wird ja immer größer und größer. Und jetzt stecken wir in einer Krise, die Wirtschaft steht still. Wie lange kann das alles dauern? Wenige Tage, Wochen, Monate? Vielleicht mal so eine Frage hier in diesem Raum nochmal von meiner Seite aus gestellt. Franz Josef König, ich gebe dir das Mikrofon.
Dankeschön, Klaus. So, willkommen wieder zurück zur Diskussion. Ja, wir sind definitiv in einer sehr, sehr unsicheren Zeit und ich habe leider keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber eins weiß ich ganz bestimmt. Die Sachwerte werden ihren Wert behalten und man muss einfach schauen als Kunde, als Anleger, dass man möglichst mit großer Sicherheit veranlagt oder seine Werte, die man sich mühsam erarbeitet oder erspart hat, absichert. Da habe ich jetzt gleich noch eine Frage und zwar, ich habe hier so eine Broschüre Sachwertmagazin. Da gab es mal einen Test und da hat im Sachwertmagazin war eine große Ausgabe und das Testurteil bester Anbieter Rohstoffe in Rohstoffinvestment und zwar hat diesen Preis gewonnen die Europäische Metallhandels AG. Wie ist es dazu gekommen, Hubert? Was ist da passiert oder wie ist das geprüft worden?
Ja, das war eine interessante Geschichte. Das war 2017. Und ich habe den Verleger, habe ich persönlich kennengelernt, den Herrn Backhaus. Und der sagte mir dort, dass sie eben eine Umfrage machen zwischen verschiedenen Rohstoffanbietern an der Zahl 23, die mit am deutschen Markt, teilweise auch Österreich und Schweiz tätig waren. Und man bekam dort einen Fragekatalog zugeschickt mit über 50 Fragen. Die musste man alle beantworten. Ich habe noch über 200 Megabyte anderweitiges Material mit hinschicken müssen. Also da sind verschiedene Dinge abgefragt worden, wie Preisgestaltung, Rücknahme, Kosten bei der ganzen Geschichte, Lagerung etc. etc. Also rund um die Bandbreite, um den Rohstoffinvestments. Und da haben wir den Titel tatsächlich gewonnen oder geholt. Das hat mich auch gefreut, obwohl wir gar nicht damit gerechnet haben, weil ich nicht wusste, wer die anderen Mitbewerber sind. Ich mich darum auch eigentlich überhaupt nicht kümmere. Trotzdem hat uns das natürlich gefreut, dass wir da bester Anbieter im Bereich der Rohstoffinvestments geworden sind. Also das war eine schöne Geschichte.
Ja, das freut mich natürlich und gibt auch für die Anleger ein gewisses Gefühl an Sicherheit. Und ich möchte mal sagen, das Sachwertmagazin ist, glaube ich, überhaupt nicht unbekannt. Also das ist eine sehr, sehr große Auflage und ist, glaube ich, bei jedem, der irgendwo schon ein bisschen mit Investment oder mit seinen Assets sich beschäftigt hat, bekannt. Und sicherlich auch beliebt, weil da natürlich Dinge drinstehen, die immer wieder interessant sind. Jetzt hast du das Thema angesprochen, Kosten. Bei den Kosten, es ist ja, die EMH macht das ja nicht einfach nur so, weil sie lustig sind und weil es Spaß macht. Es fallen natürlich für den Investor bestimmte Kosten an. Wie sind diese Kostenstrukturen? Kann man das so ganz kurz und grob erklären für die Zuhörer, dass die wissen, auf was auf sie zukommen könnte?
Es gibt oder es gab da damals zwei Überlegungen. Es gibt Anbieter, die schlagen die Kosten auf die Einkaufspreise oben auf. Das heißt, die verkaufen an den Kunden oder an den Investor einfach teurer. Und behaupten dann teilweise, dass das Produkt überhaupt keine Kosten drin hat. Diesen Weg wollten wir nicht gehen. Wir haben das damals auch mit unseren Führungskräften intensiv besprochen. Wir haben uns dafür entschieden, für die totale Transparenz und Klarheit. Das heißt, der Kunde weiß haargenau, auf den Cent genau, was kostet ihn das Investment. Egal ob Einmalkauf oder Ratenkauf, das trennt sich ein bisschen, weil der Ratenkauf ein bisschen aufwendiger ist, auch in der Verwaltung. Aber die Kosten sind komplett alle Transparenz bis auf den Cent genau ausgewiesen. Näheres findet man auf der Website, Franz Josef. Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen und ich glaube, die Kunden auch die Zuhörer auch teilweise ein bisschen langweilen. Aber natürlich sind in dem Produkt Kosten enthalten, keine Frage. Jeder muss Geld verdienen. Aber es muss in einem vernünftigen Win-Win-Win-Verhältnis stehen. Also Kunde muss was haben, muss gut gestellt sein, Vertrieb muss was haben und die Gesellschaft muss auch noch ein bisschen was verdienen.
Ja, sehr gut. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass auch hier klare Transparenz ist für den Kunden. Das heißt, wenn der Kunde heute sagt, ich möchte mir ein Passkit kaufen, egal ob jetzt Eco oder Future oder was auch immer, er weiß dann automatisch, da sind so und so viele Kosten drin, das ist transparent, das ist sichtbar. Eine Frage vielleicht, die sich manche Leute noch stellen würden, was passiert im Fall einer Insolvenz der EMH? Was passiert dann mit den Metallen? Ist der Kunde hier auch Eigentümer? Ist er abgesichert oder wie kommt er dann zu seinen Metallen oder zu seinen Werten?
Gute Frage, habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, aber ich tue es gerne nochmal. Eine Insolvenz natürlich kann immer passieren. Man kennt die Begrifflichkeit Sondervermögen. Das ist hier ähnlich. Das heißt, die eingelagerten Metalle, die gehören nicht der EMH, das ist nicht im Betriebsvermögen drin, sondern die gehören den Investoren, und zwar jedem Einzelnen. Das heißt, die Summe aller Metalle ergibt letzten Endes die Summe der Einzahlungen. Und somit wäre bei einer Insolvenz der EMH oder vom Zollfreilager oder vom einen oder anderen Großhändler, wäre der Metallbestand ist nicht betroffen. weil es natürlich nicht in die Insolvenzmasse hineinkommt. Ähnlich zu vergleichen, um mal einen bildlichen Vergleich zu machen, wie mit einem Parkhaus. Man stellt sein Auto im Parkhaus ab, begibt sich auf eine 5-jährige Weltreise, bezahlt die Parkgebühr und nach 5 Jahren kommt man zurück und will sein Auto aus der Tiefgarage holen. Der Parkhausbetreiber ist aber mittlerweile vielleicht in die Insolvenz gegangen. Deshalb bekommt man sein Auto trotzdem, weil das Auto nicht in die Insolvenzmasse des Parkhausbetreibers hineinfällt, sondern weil das Auto Eigentum ist von demjenigen, der die Parkgebühr bezahlt hat. So kann man das vielleicht verständlich erklären. Also eine Insolvenz der Gesellschaften spielt für den Investor überhaupt keine Rolle, weil die Metalle in seinem Eigentum, in seinem Besitz sind.
Ja, das war jetzt natürlich perfekt erklärt, also mit dem Parkhaus, ich glaube, das versteht jeder und das ist nachvollziehbar so. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen seitens oder inzwischen irgendwelche Fragen seitens der Zuhörer? Ich weiß, ich kann den Chat nicht einsehen. Klaus, ist da noch irgendwas?
Nein, da kommt so aktuell gar nichts rein, aber die Streams sind gut gefüllt, also das Interesse ist auf jeden Fall gegeben. Was mich interessieren würde, in diesen Zeiten von Corona, seid ihr denn im World Wide Web, sprich Internet, auch unterwegs in Sachen zum Beispiel Zoom oder gibt ihr Videos, Interviews oder was auch immer, Seminare, Vorträge? Das würde mich mal interessieren.
Ja, selbstverständlich. Also wir machen natürlich im Moment Beratungen nach wie vor. Also wir machen hier entweder, es gibt die Möglichkeit von Skype-Konferenzen, es gibt die Möglichkeit von Zoom-Calls, man kann eine E-Mail schicken. Klaus, ich denke, du hast oder die Daten werden dann von mir, die Kontaktdaten nach der Sendung auch gespeichert. Das heißt, wenn wer Fragen hat, liebend gerne, kann mich jeder gerne kontaktieren. Ich bin auch nach der Sendung und die nächsten Tage und Wochen viel am Computer. Wir sind alle im Office und arbeiten natürlich weiterhin. Und da stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung, wenn da wer mehr wissen möchte oder noch Fragen hat, egal jetzt, ob es geht um Goldkauf, um Lagerung, um Technologiemetalle, seltene Erden. Jeder kann natürlich gerne mit jeder Frage zu mir kommen und mir diese Stellen einfach eine kurze E-Mail schicken und dann können wir gerne irgendwelche Konferenzschaltungen machen. Wir haben die Möglichkeit, mit allen möglichen Medien das zu tun. Und somit muss man auch in der Zeit der Krise, wo es die Ausgangssperre gibt oder eine sozusagen Ausgangssperre, kann man trotzdem ganz gut kommunizieren und ganz gut beraten.
Ja, danke, Franz Josef. Die Sendung heute ist natürlich jetzt im Live-Schnitt mit dabei. Die wird aufgezeichnet und man findet sie auch im OKTalk-Archiv nachher wieder. Und höchstwahrscheinlich kommt auch das YouTube-Video dazu noch. Ja, und ich überreiche wem? Den Hubert mal vielleicht das Mikrofon.
Danke. Man sagt ja, dass die Corona-Krise zur Digitalisierung beiträgt. Kann ich nur bestätigen. Ich merke das selbst bei mir. Ich bin eher einer der alten Schule. Ich spreche lieber gern mit den Leuten face to face, auch in den Veranstaltungen, Meetings und Seminare. Das hat uns wirklich gezwungen, die letzten 8 Wochen sich mit verschiedenen Technologien zu beschäftigen. Viele Vertriebspartner haben das auch schon früher gemacht. Ich persönlich habe das nie richtig gemocht. Mittlerweile lerne ich das zu lieben, ja, und von da hat auch, wie gesagt, jede Krise irgendwo auch sein Gutes. Wir werden auf jeden Fall verschiedene Dinge mit Zoom und GoToWebinar, was wir jetzt schon gemacht haben, werden wir natürlich beibehalten. Allerdings die anderen Dinge, die klassischen Dinge, ich nenne es mal die altmodischen Dinge, werden wir deshalb nicht lassen, weil letzten Endes die Interaktion von Mensch zu Mensch ist nach wie vor wichtig, auch meiner Meinung nach auch in der Beratung.
Ja, ganz klar, da bin ich zu 100% bei dir, Hubert. Also mir ist es am liebsten, ich sitze einem Menschen gegenüber. Aber wie du richtig sagst, die Zeit zwingt uns dazu, ein bisschen mehr digital zu werden. Ich erinnere mich nur zurück, vor ein paar Tagen haben wir das erste Mal über Skype uns unterhalten. Das war ganz interessant. Heute sind wir hier online. Du bist, glaube ich, irgendwo im Breisgau. Ich sitze hier südlich von Wien. Der Klaus ist, glaube ich, westlich von Wien. Und wir sind in einem Gespräch, wie es früher. Das letzte Mal war ich noch beim Klaus im Sender gesessen, im Studio gesessen, und wir hatten die Sendung. Und heute ist es ganz ungewohnt. Ich sitze allein in meinem Büro, habe meinen Kaffee immer noch dastehen und mein Wasser. Und es ist digitalisiert. Es gibt natürlich viele Vorteile, viele Nachteile. Der Vorteil ist ganz einfach der: Ich bin in den letzten Wochen, glaube ich, 200 Kilometer gefahren, in den letzten 4 Wochen mit meinem Auto. Das habe ich normalerweise in ein paar Stunden täglich zurückgelegt. Also ich bin teilweise bis zu 2000 Kilometer am Tag gefahren, weil ich nach Dortmund gefahren bin, habe dort ein Seminar gemacht und bin am Abend nach dem Seminar wieder zurückgefahren. War natürlich super schön, eine spannende Zeit. Man hat die Seminarräume gefüllt, ein ganz anderes, so ein anderes Gefühl da, ja. Aber man muss sich irgendwo, man muss mit der Zeit gehen, und anscheinend wird das zur Gewohnheit dann werden, vielleicht, dass man sehr, sehr viel online macht und eben nicht mehr offline. Schont auch die Ressourcen unserer Erde, schont die Umwelt, schont das Geldbörsel. Weil wenn ich hier sitze und nicht 100 Kilometer fahren muss, das ist natürlich kostengünstiger. Die Frage ist, ob die Emotionen und ob das Gefühl dauerhaft so rüberkommt, wie es früher war, und ob man nicht irgendwo ein bisschen vereinsamt. Also gewisse Dinge vermisse ich, die in der Vergangenheit ganz schön waren, auch wenn es etwas unbequem war. Naja, schauen wir mal. Schauen wir, wo die Reise hingeht. Eins ist, glaube ich, sicher: Die Edelmetalle, Rohstoffe, oder für den Anleger ist es sicherer, in Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren, wie in andere Werte, wie in Geldwerte, weil die Banken und die Versicherungen und die ganzen Unternehmen, die machen das ja nicht anders. Die nehmen das Geld vom Kunden und investieren es hauptsächlich in irgendwelche physische Werte und machen damit sehr, sehr viel Geld in Immobilien, meistens auch in einem Stadtzentrum, wo die Immobilienwerte immer steigen, egal was passiert, wo die Immobilienwerte auch in der Krise ihren Wert erhalten. In Randgebieten werden jetzt auch die Immobilien immer günstiger. Ich kriege das schon mit, um Wien herum, also im Umland von Wien, im sogenannten Speckgürtel. Die Grundstücke werden günstiger, die Wohnungen in Wien werden günstiger, das Angebot wird immer höher, die Nachfrage wird immer geringer, und das wird auch den Immobilienmarkt ein bisschen konsolidieren, denke ich. Und weil der Markt ist sowieso aus meiner Sicht sehr überhitzt. Egal ob jetzt in Wien oder um Wien herum, ich glaube, ganz europaweit ist das so. Und deswegen ist meine Empfehlung ganz klar: Leute, sichert's ab, ein Teil in Silber, ein Teil in Gold, meinetwegen auch Platin, Palladium zum Beimischen. Natürlich Technologiemetalle, seltene Erden, um hier wirklich von der Börse wegzukommen und im reinen Markt Angebot und Nachfrage zu sein. Und wie gesagt, wenn Fragen da sind, auch nach der Sendung, bitte jederzeit gerne. Ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen und Antworten und berate Sie auch gerne persönlich. So, ich glaube, wir sind eh schon bald, wir gehen schon Richtung Ende. Hubert, darf ich dir das Mikrofon noch einmal weitergeben?
Ja, sehr gerne. Ich denke, dass die Zuhörer irgendwo jetzt erwarten, Franz Josef, so, dass wir eine konkrete, irgendwie so eine konkrete Empfehlung abgeben. Ja, wenn ich das mal tun darf, dann sehe ich die Situation so, dass auf jeden Fall, Experte sagen immer 10% von einem Portfolio oder von einem Vermögen in Edelmetalle oder andere Sachen. Ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit darf es, sollte es deutlich mehr sein. Ich werde sogar bis 30% hochgehen, vielleicht sogar 40 Technologiemetalle beimischen, ergänzt sich super gut, korreliert nicht mit den Edelmetallen. Eigene Immobilie, immer eine gute Geschichte, vielleicht jetzt im Moment noch nicht kaufen, vielleicht 2, 3 Jahre noch warten, die Zinsen bleiben tief, die Geldschwemme, die uns jetzt erreicht, wird sehr wahrscheinlich zu inflationären Tendenzen führen, erstmal zur Inflation, dann zur Deflation, weil es trifft halt ein Nachfrageschock, trifft aber auch gleichzeitig auf einen Angebotsschock, weil eben die Lieferketten und die ganzen Dinge im Moment stillstehen. Die Regierungen werden irgendwann entscheiden müssen, wo ist der Schaden größer? Den Shutdown verlängern oder den Schaden für die Wirtschaft in Kauf nehmen? Und ich glaube, dass die Waagschale im Moment die andere Richtung einnimmt. Ich hoffe, dass da die Kurve vernünftig bekommen wird, dass die Arbeitslosenzahlen und die Insolvenzen nicht allzu hoch werden. Trotz allem muss man sagen, dass jedes vierte Unternehmen in Europa mittlerweile zombifiziert, also mittlerweile als Zombie-Unternehmen gewertet wird. Zombie-Unternehmen bedeutet, dass diese Unternehmen nur noch am Markt sind, weil es billiges Geld gibt zum Nulltarif, was auch in der Historie noch nie der Fall war. Das wird sich sehr wahrscheinlich bereinigen. Aber wie gesagt, ich bin da prinzipiell von Natur aus optimistischer Mensch. Diese Krise wird vorübergehen, es wird wieder aufwärts gehen. Und dann werden verschiedene Dinge gebraucht. Und übrigens, selbst diesen Call, den wir jetzt hier machen, netterweise, von Marc Glatz und von dir, Franz, wäre ohne Technologiemetalle nicht möglich.
Ja, genau so ist es. Also wir brauchen die Technologiemetalle und es wird, je mehr digital das Ganze wird, umso mehr wird die Nachfrage, also umso größer wird die Nachfrage sein. Und es gibt ja Schwellenländer, wo, also ich glaube, 1 Milliarde Menschen in den nächsten 1, 2 Jahren in den Mittelstand nachrücken werden. Das heißt, wenn ich 1 bis 2 Milliarden Menschen habe, die Computer wollen, die Flachbildfernseher wollen, die Mobiltelefonie wollen und die Technologie dafür brauchen, dass das alles auch funktioniert. Und wenn ich mir das anschaue, zusätzlich die Veränderungen in der Automobilindustrie, wo man sagt, weg von Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor, wobei ich der absoluten Überzeugung bin, dass das Elektrofahrzeug, das batteriebetriebene Elektrofahrzeug keine Zukunft hat, dass das ein kompletter, aus meiner Sicht, Entschuldigung, das Wort Schwachsinn ist, ja. Also es wird in eine andere Richtung gehen, also wo man nicht mit Energiespeichern herumfährt, sondern eine andere Technologie nutzen werden muss. Aber der Elektromotor, das wird die definitive Zukunft sein. Soweit ich weiß, waren die ersten Fahrzeuge auch mit Elektromotoren betrieben. Und es wird wieder dorthin zurückgehen, denke ich. Und das alles spielt uns natürlich in die Karten. Wir wissen heute nicht, welche Unternehmen werden in der Zukunft erfolgreich sein, welche Unternehmen werden diese Krise aktuell überleben und auf welche Unternehmen sollte man setzen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ich mich heute darauf konzentriere, auf die Rohstoffe, die verarbeitet werden, und wenn ich diese Rohstoffe in meinem Portfolio habe und dort das mein Eigentum nenne, dann ist es egal, welches Unternehmen in Zukunft boomt, welches Unternehmen groß wird oder noch größer wird oder welches neu kommt. Man ist auf jeden Fall richtig investiert, wenn ich in das Fundament, sprich in die Technologiemetalle und seltene Erden investiere, dann kann ich keine Fehler machen. Also das ist meine feste Überzeugung und ich glaube, diese Meinung werden viele von Ihnen auch teilen. So, jetzt darf ich das Mikrofon noch einmal an den Klaus weitergeben.
Ja, ich möchte mich bedanken erstmal bei euch beiden. Es ist viel geflossen heute Abend, man hat viel mitnehmen können und bin sehr zufrieden über den Inhalt heute, den wir auch hier heute hören dürfen oder durften. Dieses Band, wie gesagt, kommt ins Archiv rein nochmal für die Hörer. Rechte Maustaste auf den Link gehen, entweder für euch privat runterladen oder Link kopieren und verteilen, wenn es euch auch gefallen hat. Ja, Robert, habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Ich habe auch das Gespräch heute nicht geführt, war mit den Ohren dabei und sage ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Es gibt natürlich gleich noch einen Musiksong, aber ich möchte euch noch das Mikrofon noch mitgeben für eure Abschlussworte. Und dann spielen wir doch dann den Song ein und gehen nachher noch in den Nachtalk, wenn man möchte.
Ja, also herzlichen Dank nochmal hier an dich, Klaus, an dich, Franz Josef, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei. Und wünsche allen noch eine gute Zeit. Überstehen Sie die Krise gut und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Danke.
Ja, danke auch an dich, Hubert. Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch heute. Toller Abend. Danke, Klaus. Hat mich wieder sehr gefreut, bei dir in der Sendung sein zu dürfen. Möchte mich auch an die Zuhörer bedanken. Und ich freue mich auf viele Fragen und Anregungen von den Hörern, egal ob das heute ist oder in weiterer Folge. Die Sendung wird ja des Öfteren im Nachhinein auch noch angehört. Ja, dann darf ich mich auch recht herzlich verabschieden. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören hier auf Okidok. Ist eine ganz, ganz super Geschichte. Wir haben jetzt noch einen Song von Eros Ramazzotti. Ich gebe das Mikro aber jetzt an den Klaus weiter. Danke nochmal an alle. Ich wünsche allen ein wunderschönes, ein gesegnetes Osterfest. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht, über Skype oder über Zoom mit euren Familien feiern, wie auch immer man das macht. Ja, es ist das erste Mal, dass ich meine Mutter nicht besuche an Ostern. Es ist das erste Mal, dass ich meine Frau und meine Kinder nicht bei mir habe an Ostern, weil wir leider getrennt sind und aufgrund von der Reisebeschränkung nicht zusammenkommen. Wird ganz spannend, aber ja, kann man halt nichts ändern. Das ist so. Ich wünsche allen alles Gute und schöne Feiertage. Dankeschön.
Danke, 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 die ihn Danke haben wollen. Morgen begrüßen wir hier um die Uhrzeit 20 Uhr den Tao, Theorie aller Ordnung. Lasst es euch gut gehen. Jetzt gibt's Eros Ramazzotti. Ja, das mögen doch viele. Und Musik ab, lasst es euch gut gehen.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Basta seggiare, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e me, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando,
dedicata a tutti quelli che venuti sul controvento. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stacco.
Radio Pocket.